Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio. Ich bin René und mit dabei ist der Dennis.
Schönen guten Tag, hallo.
FFG hat uns einen Gefallen getan und den letzten Preview-Artikel für die ausstehende Wave veröffentlicht. Der heißt Rule the Skies und da geht es jetzt ums HMP Droid Gunship.
Genau. Am 9. September ist der erschienen, der Artikel. Wir hatten es ja im letzten Podcast auch schon angesprochen, dass wir da auch recht kurzfristig, innerhalb von vier Tagen ist eine super Zeit, dass wir dann nochmal, dass wir dann noch was nachbringen werden diesbezüglich. Und wir gucken rein, was die ja aktuell doch sehr starke Fraktion der Separatisten, zumindest bei dem einen oder anderen Online-Turnier, sind sie ja doch sehr stark vertreten durch die Nantex. Gruppierungen, ob sie hier jetzt irgendwie viel, viel besser werden oder was jetzt da dazu kommt. Ich denke, das wird eine ganz interessante Geschichte. Die letzten zwei Schiffe waren ja auch sehr interessant für die First Order und die Republik. Und jetzt schauen wir mal, was die Kollegen der Separatisten so bekommen.
Ja, einen ganzen Haufen neue interessante Spielzeuge natürlich, ist ja klar.
Absolut.
Ja. Es muss ja auch gekauft werden.
Richtig.
Aber wir würden es auch kaufen, wenn es schlecht wäre.
Ja, aber vielleicht einfach an der Stelle mal ein Einwurf, weil das auch immer wieder ein Thema ist, wenn ein neuer Release irgendwo oder eine neue Welle vorgestellt wird. Was hältst du von dem Pricing? Also,
das Pricing.
Ja. Unvorbereitete Frage, aber das...
Was soll ich von halten? Von halten ist schwierig. Was ist denn die offizielle Preisempfehlung?
Die offizielle Preisempfehlung,
ja, das ist ja eine unverbindliche Preisempfehlung, das Produkt, laut Hersteller. Wo liegt die denn?
Also hier wird mit $19.95 gerechnet. Das ist das, was FFG auf deren Seite jetzt stehen hat.
$19.95, also sind das so 22, 23 Euro wahrscheinlich meistens.
Genau, also wenn man jetzt mal den Wechselkurs nimmt, wären das jetzt eigentlich 16,84 Euro. Ja, das muss man natürlich überlegen, es kommen ja noch Shippingkosten dazu. Das ist ja auch alles, was irgendwo in diesen Preisen ja noch irgendwo mit reinkalkuliert werden muss.
Oft ist es auch ohne Steuer in den USA, daher tatsächlich auch da die Versteuerung nochmal bundesstaatabhängig ist. Staatabhängig bei denen. Ne? Von daher, ein paar Euro mehr sind es immer in Euro.
Ja.
Wahrscheinlich so dann 22 oder sowas in der Art, ne?
Ja, also aktuell, wenn man jetzt mal so den, ich sag mal, viele in der Community wählen ja Fantasy Welt, als Lieferanten. Viele haben natürlich auch irgendwie einen eigenen Laden in der Gegend. Die es nicht haben, müssen halt irgendwie online ausweichen. Wenn man jetzt mal bei Fantasy Welt gucken, liegt das aktuell hier bei 18,51 Euro Bestpreisgarantie. Und ich muss sagen, also wenn man mal den Euro den Dollar-Euro-Kurs nimmt, ist auf jeden Fall in meinen Augen das alles schon gerechtfertigt. Aber ist es zu viel? Ist es zu viel für das kleine Schiff?
Ja, es sind kleine Schiffe in der Vergangenheit. Ich glaube, bei 1.0-Zeiten hat so ein kleines Schiff um die 15 Euro gekostet.
15, 16 meine ich, ja.
15, 16, je nach Modell. Manche Modelle waren ein bisschen größer, waren es auch mal 17, wenn es viel war.
Hm.
Jetzt sind es eigentlich 20 Euro, würde ich mal so grob schätzen. Von daher... Aber die Preiserhöhung, dass die kleinen Schiffe teurer wurden, war ja schon zu Anfangszeiten 2.0.
Hm, richtig.
Und daher überrascht mich der Preis jetzt wenig und ist okay, passt ins restliche Preisgefüge.
Ja, gut, also siehst du jetzt auch nicht als negativ an. Das war jetzt meine Frage. Weil das ist ja immer so das, was gleich immer auch bemängelt wird oder von einigen bemängelt wird. Ich finde es jetzt nicht zu übertrieben. Ich finde so ein Schiff... kostet ja auch nun mal Geld, das ist eine Lizenz dahinter, die ja auch irgendwo bezahlt werden muss. Also ich denke, wenn das jetzt nicht ein kleines Schiff irgendwann 22 Euro kostet, ist das in meinen Augen alles noch im grünen Bereich. Ist natürlich gerade für die sagen, ich spiele Schwärme, ein bisschen schwierig. Die sagen, ich möchte jetzt 5 von diesen Schiffen haben und ich muss halt knapp 100 Euro ausgeben. Sollte man sich vielleicht dann überlegen, das ist richtig.
Ja gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er dann Schwärme spielen möchte oder sagt, nee, ich spiele auch eine schöne Zweischiffliste, die ist dann halt sportbillig. So billig wie in fast keinem anderen Tabletop-Spiel.
Richtig.
Zumindest keins, das ich kenne. Und von daher finde ich das schon fair eingepreist. Ja. Ich meine, wenn man mehr Modelle auf dem Feld haben will, muss man auch mehr Geld dafür bezahlen. Das ist nun mal normal.
Ne? Das stimmt. Ne, super. Ja. Dann war jetzt einfach nur, weil ich gerade darauf gekommen bin.
Ja. Und ich finde auch so, wenn ich so 20 Euro höre für so ein Modell, okay, ein paar Euro fürs Plastik, was das nicht so viel ist, ein paar Euro für den Transport und paar Euro hoffentlich auch für die Leute, die die Spiele entwickeln.
Ja, sicher.
Weil auch da sind sicher einige Zeit reingeflossen, bis man sich das alles ausgedacht hatte. Und sei es nur so simple Sachen, wie sieht denn das Manöverrad aus? Ne?
Ja, und das ist wenig simpel eigentlich. Ja, stimmt. Ja, aber dann sind wir da auf jeden Fall d'accord, wie es so schön heißt. Gut, aber dann wollen wir mal zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen und wir gucken mal in den neuen FFG-Beitrag rein. Und ich würde sagen, wir machen es wie beim letzten Mal auch. Jeder von euch hat, also ich werde auch das Ganze nochmal in den Shownotes auch verlinken, aber jeder von euch hat ja dann Zugriff auf entsprechende Newsartikel und wir werden jetzt einfach die releaseden Karten so von oben nach unten einfach durchgehen, unabhängig davon, ob das jetzt erst Schiffe oder erst irgendwas anderes ist.
Ja, wer fängt an?
Ja, ich würde sagen, mach du den Anfang und dann.
Okay. Ja. Fangen wir an. Das Schiff als solches fangen wir erstmal an. Und zwar, es gibt einen generischen Einzelpiloten und das ist die Bactoid-Drohne, Junge. Und zwar, dann gehen wir einfach mal schnell die Stats durch. Das tolle Schiff hat zwei Angriffswürfel in einem 180 Grad frontalen Feuerwinkel. Schon mal großartig. Der Target ist hoch. Einen grünen Ausweichwürfel. Okay. Fünf Hülle und dann nochmal drei Schilde um die fünf Hülle gepackt. 8 Hitpoints, 3 davon Schild und das Ding kann mit seinem einen Ausweichwürfel relativ gut überstehen. Ja. Und es wird sehr oft schießen. Mit einem 180 Grad Feuerwinkel hat man immer irgendwo einen Schuss. Das ist schon Wahnsinn. Schon stark. Mhm. Okay, ansonsten ganz klar, was wird man auch anders erwarten von Sribatisten? Ein weißes Calculate muss sein, ist praktisch Pflichtprogramm. Eine weiße Zielerfassung, eine rote Fassrolle und dann haben wir nochmal weißes Reload in rotes Calculate. Schön, das heißt, wenn man sich mal verdrücken muss, kann man nachladen, die Waffen, Raketen, was immer dabei hat und hat zum Verteidigen nochmal ein Calculate dabei. Nicht schlecht. Okay, ja. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Schiffsfertigkeit. Und das heißt in dem Fall Networked Aim, also netzwerkgestütztes Zielen, nenne ich es jetzt mal. Du kannst deine Target-Logs nicht ausgeben, um Angriffswürfel zu wiederholen. Ist der erste Satz. Also, man hat einen Target-Log auf dem Gegner, man kann ihn nicht ausgeben zum Wiederholen der Angriffswürfel. Okay? Während man einen Angriff durchführt, darfst du so viele Angriffswürfel wiederholen, wie du freundliche Zielerfassungen auf dem Verteidiger hast. Sprich, der hat praktisch eingebaut Feuerkontrollsystem, serienmäßig. Das heißt, weil das eigene Target-Lock gilt ja auch als ein freundliches Target-Lock. Entsprechend kann man, wenn man jemanden im Ziel hat, nur einen Angriffswürfel wiederholen, aber man muss dafür nicht die Zielerfassung ausgeben. Das ist schon mal gut. Hat man noch ein paar andere Zielerfassungen drauf, einen Freund, kriegt man immer schön aufaddiert, bis man mehrere wiederholen kann.
Richtig.
Ist ziemlich gut.
Ja,
ist nur die Frage, was hat man noch so in der Staffel drin mit Zielerfassung, ne?
Das wiederum ist ja ein bisschen, also die meisten Schiffe bei den Separatisten, wenn ich mich nicht ganz irre, sind ja also die nutzen ja ihre speziellen Waffen, weil sie Calculate haben, in der Regel. Also ich meine, ich glaube, wir haben den Bell Bullard mit Lock, wobei die, doch jener Glasbomber.
Jener Glasbomber auf jeden Fall. Ich denke, der ist die logische Erweiterung.
Auch wobei doch, aber es ist oder Infiltrator oder auch Vulture Class, die haben ja alle. Die haben ja alle Zielerfassung. Also sie könnten es alle verwenden. Ist halt die Frage, ob sie es machen. Also es ist halt.
Man kann es ja auch nur machen, wenn man weiß, hey, die Runde werde ich mit meinen Drohnen nicht schießen, aber die Chance, dass die gut stehen, ist okay. Und ich muss diesen einen gezielten Schuss machen mit meinem Gunship, dann fliege ich einfach am Gegner vorbei und mache eine Zielerfassung drauf als Unterstützung für mein Gunship.
Ja. Ja, und ich meine, also hast du einen kleinen Schwarm, der dann vorbeifliegt und oder vielleicht einfach sich hinter dem Gegner positioniert, das Ding fliegt ein bisschen langsamer, bleibt vielleicht stehen, kann ja auch sein, kann es ja auch, kann ja ein Nuller-Manöver fliegen. Ja, das ist nicht uninteressant. Es ist, glaube ich, nur etwas, was ungewohnt ist, weil man ja bei den Separatisten immer dieses Network Calculation gewohnt ist, dass man sagt, ah, du hast Calculates, die nehme ich mir jetzt einfach weg. Da muss man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen, weil es halt jetzt eine andere Spielart mitbringt. Ich muss aber gestehen, wenn ich den so mir angucke, vom Manöverrad als auch von den Stats her, ähnelt es ein bisschen, ich betone ein bisschen, auch was das Feuer, was den Feuerwinkel angeht, ja, so ein Outzitok-Gunship. Also ist vielleicht ein Unterschied, ja, von. Ja, ich meine, sie haben auch, haben beide acht Hitpoints. Der eine hat einen Angriffswürfel mehr als der Auszug hat einen mehr. Was von den Punkten her halt vielleicht ein Beispiel, beides kleine Base. Ich glaube, das Ding wird trotzdem ein bisschen günstiger werden. Also der Kashyyyk Defender im Outsider kostet 42 Punkte. Der wird wahrscheinlich so 35.
Ungefähr. Also ist ja beides ein INI-1er Pilot.
Richtig,
und deswegen. Der Kashyyyk mit, wie viel hast du gesagt, hatte der Kashyyyk Defender?
Wie viele Punkte? 42.
42 Punkte für den Kashyyyk Defender. Ist mir auf jeden Fall drunter, ganz klar. Ich meine, gut, man hat natürlich die Zielerfassung, was der Kashyyyk Defender nicht hat. Dafür hat er halt einen Fokus, anstatt einen Calculate. Hat auch noch einen Reinforce. Ja. Aber die drei Angriffswürfel, die kosten natürlich.
Und das Manöverrad ist halt beim HMP Gunship doch um einiges schlechter, würde ich fast schon sagen. Also das Ding ist halt wirklich eher auf langsamen Manöver aus. Ja, also ich meine, der hat...
Aber es hat die Möglichkeit, 5 Grad auszufliegen.
Das ist richtig.
Ich rate jetzt einfach mal kurz um meine Punkte, aber ich sag mal, wir werden knapp unter den 40 sein damit.
Ja, ich glaube 35. Es ist 35 fände ich realistisch.
Ich sag mal 37, gehe ich mal dahin. Bisschen höher, weil die Schiffsfertigkeit macht schon ein bisschen was aus.
Das ist wiederum richtig, ja.
Die erhöht natürlich die Treffsicherheit immens. Und von daher denke ich mir, wenn wir so bei 37 sein, einfach mal Schuss ins Blaue.
Schauen wir mal, was bei rumkommt.
Wo wir gerade vom Manöverrad gesprochen haben, können wir auch nochmal kurz durchgeben, weil ich weiß nicht, wer sich's gemerkt hatte seit dem Preview-Artikel. Ich. Und zwar, das Ding hat eine rote Null, es kann stehen bleiben. Dann haben wir eine 1 Grad aus in Blau, 1er Banks in Rot. Dann kommen die 2er. Eine 2 Grad aus ist Blau, 2er Banks weiß. 92 Grad, blau. 3 Grad aus, weiß. 3er Banks, rot. 90 Grad, weiß. Und jetzt kommen eigentlich zwei Sachen, die ein bisschen überrascht haben. 4 Grad aus in rot und eine 5 Grad aus in rot.
Ja, also meistens kann schon schnell so,
wenn die 4 Grad aus schon rot ist, meistens hat ein Schiff dann keine 5.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall das Einmaliges. Die Kombination gab es vorher noch nicht, meines Wissens nach.
Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich hab auch kein Gegenbeispiel im Kopf. Also es ist schon faszinierend. Also das Ding ist gerade in den langsamen Manövern diese mittleren Manöver, Zweier-Manöver, super. Deshalb sage ich halt beim Kashyyyk Defender ist es ja, der hat ja die Einser komplett, also hat Banks und geradeaus im Blau und dann 2 und 3 geradeaus jeweils im Blau, der Rest ist weiß. Auch 4 ist weiß bei dem. Von daher könnte ich mir halt schon diesen Vergleich ganz gut vorstellen. Aber ich finde das Manöverrad bei dem Ding trotzdem sehr interessant. Das Einzige, was mir hier fehlt, was aber, glaube ich, auch einfach dazugehört, weil es ja ein Gunship ist, es ist halt, hat halt keine Wände. Ja, du kannst das Ding halt nicht wirklich super schnell rumdrehen, sondern musst dann immer mindestens mal 2 Manöver einplanen.
Ja, aber das ist ja auch okay für so ein Teil.
Ja.
Das ist ja auch nicht, kein Abfangjäger oder was auch immer. Es ist da wirklich so ein, es ist ein Gunship. Bisschen träge, ja. Aber für viele, viele Kanonen.
Das ist richtig. So sehe ich es auch. Gucken wir mal weiter.
Ja.
Ja, dann schauen wir einfach mal rein. Der Separatist Predator kommt mit ins Spiel. Im Grunde auch das Gleiche, halt nur mit einer INI 3. Auch Networked Aim mit dabei. Im Grunde auch ein nicht limitiertes Schiff an dieser Stelle.
Das nächste am besten, weil es ist ein Dreierpilot. Oder willst du
ja schätzen? Nee, ja, schätzen. Was wird so ein Dreier kosten, wenn wir den jetzt bei 35 hatten? Dann wird der wahrscheinlich so.
Zwei, drei Punkte mehr.
Ja, 2-3 Pünktchen. 4 wird es nicht sein.
Nee, 4 auf keinen Fall.
Nee. Dann. Gucken wir noch mal, was der nächste oder der erste namhafte Pilot hat. Das ist DGS 286 Ambush Protocols, heißt es hier. Ist auch ein INI-3er-Pilot. Stats bleiben unverändert. Also ich sage das jetzt mal bewusst, weil wir ja schon beim Bomber den einen oder anderen hatten, wo die Stats sich geändert haben, zumindest die Aktionsleiste. Und dieses Schiff hat eine Fähigkeit, oder beziehungsweise der Pilot hat eine Fähigkeit. Bevor du angreifst, kannst du ein anderes freundliches Schiff in 0 bis 1 wählen. Dieses Schiff überträgt dir einen Calculate-Token. Ja, der nimmt toll. Sich einfach das, was er braucht. Ja, du bist cool, du, ja. Dich brauche ich.
Das ist absolut großartig, die Fertigkeit. Also ich finde es sensationell. Perfekt.
Warum?
Also, ist doch perfekt. Ich meine, du hast keinerlei Preis, den du für zahlen musst sozusagen. Das muss nur noch irgendeine bei INI 3 in Calculate übrig haben in Reichweite 0 plus 1 und das kannst du dir einfach nehmen. Fertig. Du musst dafür nichts aufgeben, dafür nichts bezahlen im Sinne, wie jetzt ein Stress-Token oder sonst was. Du kannst es einfach tun. Fertig. Mhm. Ist genial. Ist super gut. Wird bestimmt seine 2-3 Punkte extra wert sein.
Ja. Ich finde es jetzt nicht so. Also ich glaube, das ist ganz gut, wenn du so Waffen hast, die auf Calculate-Basis aufbauen, wo du ein Calculate brauchst, um halt nochmal zusätzlich vielleicht dann, keine Ahnung, noch den einen oder anderen mehr zu drehen. Also es kann schon seinen Vorteil haben. Ich persönlich sehe da jetzt noch keine Stärke drin, aber vielleicht hast
du. Du kannst doppelt modifizieren. Das heißt, wenn du die Runde dir, du hast ja Raketen zum Beispiel dabei. Du hast ja als Upgrade-Möglichkeit Raketen. Und du holst dir dann eine Zielerfassung für dann mindestens einen Würfel als Reroll.
Ja,
klar. Und du holst dir noch ein Calculate, damit du auch ein Auge noch modifizieren kannst. Doch genial. So kommst du zu einem zweiten Modifikator. Und das ist, was wir wollen. Immer doppelt modifizieren.
Es fehlt halt aber beim anderen Schiff dann einer. Kritz.
Ja, egal. Vielleicht hat er es ja schon geschossen. Oder vielleicht ist es auch nur so geflogen, damit du dir noch dein Calculate holen kannst, weil es sonst eh keine Chance hätte, offensiv was beizutragen. Und so tut es trotzdem was beitragen zum Angriff.
Ist definitiv eine Möglichkeit, ja. Gut, aber wie gesagt, ich für mich ist das jetzt eher so ein Aha, das hat man offensichtlich irgendwie mal versuchen wollen. Ich bin gespannt, was dabei am Ende rundkommt. Ob das Ding oft geflogen wird. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Ergebnis.
Ja, oft, wenn wir sehen.
Ja.
Ganz sicher.
Ich auch nicht.
Momentan wird oft was anderes geflogen. Und zwar hier ein Haufen Antex. Aber falls wirklich mal wieder so ein bisschen wieder mal dass dieses Network Calculation oder ähnliches interessant wird. Sonst ähnliche Kombo-Geschichten, dann greift es auf jeden Fall, spielt es da super mit rein.
Das mag sein, auf jeden Fall, ja.
Gehen wir zum nächsten. Dann haben wir ein neues taktisches Relais. Natürlich ist es natürlich einmal nur wählbar, nur für Separatisten, ist ganz klar. Und zwar Kalani. So, Kalani hat erstmal, das übliche Relais-Upgrade natürlich, das heißt, man bekommt Calculate Weiß als Aktion dazu. Das jeweilige Trägerschiff und wir haben hier 3 Charges und da kommt auch, die laden sich auch wieder vollständig jede Runde auf. Das heißt, wir haben hier 3 Dreiecke dabei. Wieder eine Neuheit, gab es vorher noch nicht. Das heißt, 3 Charges auf der Karte und egal wie viele man davon ausgibt, am Ende der Runde kann man die alle 3 wieder voll machen.
Das ist interessant, ja.
Zur Fertigkeit. Schauen wir mal, was es bringt. Nachdem ein gegnerisches Schiff ein Manöver ausgeführt hat und es in deinem Bullseye eines freundlichen Schiffes in Reichweite 0 bis 3 ist, darfst du einen Charge ausgeben. So. Das heißt, bei uns selbst oder einem anderen Bullseye von freundlichen Schiff. 0 bis 3. Wenn du das tust, erhält dieses freundliche Schiff eine Zielerfassung auf das gegnerische Schiff. Dann bekommt es einen Stress-Token. Okay, das heißt, man kann mit Kalani bis zu 3 Zielerfassungen für die eigene Staffel verteilen. Sofern halt der Gegner im Bullseye sein Manöver beendet.
Das stimmt.
Das ist verdammt interessant.
Und da haben wir natürlich dann auch perfekt dieses Networked Aim. Ja, das ist natürlich, da passt es natürlich perfekt dran. Und acquires a lock. Das heißt, dass egal, also dieses Schiff, egal ob es eine Zielerfassung hat oder nicht, also als Aktion, kriegt es einen Lock.
Ja, das heißt, man könnte theoretisch einen Nantex damit, den Nantex damit nochmal einen extra Target-Lock verpassen.
So ist es.
Ob das jetzt Sinn hat, wer weiß, was das kostet, wird bestimmt nicht so billig. Könnte nahe Richtung 10 sich bewegen.
Aber ja.
Was, mal gucken, was das bringt.
Kostet also, sonst ich so meine, eigentlich?
Ich also von 5 bis 10 ist alles dabei. Ich glaube, 5 sind die günstigsten und 10 die teuren. Das Schöne ist natürlich auch der Zeitpunkt, wo das Ganze passiert. Man muss halt sich aber gut merken, also wenn ein gegnerisches Schiff sein Manöver ausführt, angenommen, man spielt gegen Asse. In der Regel hat man einen Schwarm als Separatisten oder sehr oft hat man einen Schwarm. Mit höchstens in die 4 so ein Schwarm. Das wenn der schön Gegner dann im Bullseye seine Bewegung beendet, na gut, es sind die Niedrigeren, die sich vorher bewegen. Ist schwierig. Ist schwer zu sagen, ist wirklich schwer abzuschätzen. Andererseits, wenn man den Schwarm schon bewegt hat und das Ass dir dann durchs Bild fliegt, sage ich mal kurz, im Bullseye landet, man holt sich die Zielerfassung und dann positioniert sich das Schiff mit der höheren Ini um. Ist auch schön, hat man für die nächste Runde eine Zielerfassung. Ich denke, da kann man sehr viel damit gewinnen.
Das stimmt. Ja, also ich glaube, das ist schon ganz interessant. Also gerade auch, weil es dann einfach die Möglichkeit gibt, auch Schiffe ohne Zielerfassungsmöglichkeit da nochmal mit zu unterstützen. Das sind nicht viele, haben wir ja gerade auch festgestellt, aber nichtsdestotrotz, es ist bisher eins. Es wird ein zweites werden. Es wird, Tri-Fighter hat ja auch
eins, sehe ich gerade. Also nur einen einzigen, nur eine Zielerfassung und das sind die Käfer. Also das einzige in der Fraktion, was in der Regel jetzt nicht irgendwie elektronisch gesteuert ist.
Ja. Ja gut, ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine nette Sache auf jeden Fall.
Interessante Geschichte, der Preis macht es wieder aus, aber ich denke, wären wir schon bei, ich sag mal, 8 Punkten, wenn wir da rauskommen.
Ja, also das auf jeden Fall. 8 ist realistisch, auch in meinem Blick. Dann haben wir eine Wendekarte, die aktuell sehr stark diskutiert wird, sage ich mal ganz vorsichtig, weil sie eine neue Manöverform mit ins Spiel bringt, auch wenn die eigentlich gar nicht so extrem strange ist. Das ist der Repulsor Lift Stabilizer. Hat sich offensichtlich Tony Stark mit reingebracht, mit seinen Repulsorliften, ja, könnte natürlich sein. Wir haben eine Inaktivphase, die eine Setup-Sentence hat, die da heißt, diese Seite wird mit der Vorderseite nach oben ausgerüstet, okay, also ja, inaktiv kommt nach oben und dann heißt es, zusätzlich verringere die Schwierigkeit deiner geradeaus Manöver. Das heißt, wir haben bei den, haben Sie ja gehört, die Vierer- und Fünfer geradeaus Manöver bei den HMPs sind ja rot, die werden dann schön weiß, wunderbar. Das ist ganz cool. Ja, das hat und, auf jeden Fall
Chance. Die Dreier wird blau.
Richtig, genau. Also ganz wichtig, das Ding ist natürlich auch nur für das Gunship gedacht. Ja, das steht auch extra noch mit drauf. Ist also eine Konfiguration nur fürs Gunship. Und nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, kannst du diese Karte dann umdrehen. Und dann kommt der zweite Effekt, also Repulsor Lift Stabilizer Active an dieser Stelle. Und da heißt es dann, nachdem du ein Bankmanöver links oder rechts oder ein Eckenmanöver links oder rechts aufgedeckt hast, musst du dieses Manöver als Side Slip durchführen und dann diese Karte umdrehen. Jetzt ist das ein bisschen schwer, den Sideslip zu erklären. Also gar eigentlich nicht. Man kann es sich ja schön auf dem Bild auch angucken. Im Grunde ist es so, wie das Bankmanöver, was man ansetzt, das wird halt nicht vorne zwischen die Nupsis angesetzt, sondern wie eine Barrel Roll nach links oder nach rechts. Wichtig ist, immer in Flugrichtung. Das Ding kann mit diesen Sideslips, das haben sie im Text auch ganz klar gesagt oder auch im ersten Video zu diesen Dingern, du kannst mit diesen Sideslips nicht nach hinten fliegen, du kannst nur nach vorne fliegen. Das ist wichtig. Das heißt, du kannst dann ja Ecken oder Banks anlegen und du stehst dann plötzlich ganz anders da. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Man muss halt gucken, wie es sich im Spiel auch wirklich entwickelt. Und der letzte Kartentext ist dann, nachdem du ein Nicht-Sideslip-Manöver vollständig durchgeführt hast, kannst du diese Karte wieder umdrehen. Das heißt, wenn du gerade ausgeflogen bist oder du kannst nur gerade ausfliegen, wenn du das gemacht hast, kannst du diese Karte auch ganz normal wieder umdrehen. Vielleicht hat es sich nicht ergeben in dem Moment, dass du ein Sideslip in der nächsten Runde hättest fliegen können und sagst, ich muss doch gerade ausfliegen und dann drehst du das Ding wieder um und kannst dich wieder normal bewegen. Schwierig.
Ja. Interessant, auf jeden Fall. Neue Mechanik finde ich immer gut. Freut mich. Gut, also wenn man diese Repulsor-Lift-Stabilisatoren-Geschichte einfach nur mit reinnimmt, hat man sämtliche Geradeaus-Manöver weiß oder eins sogar mehr blau. Schön und gut. Man muss Manöver vollständig ausführen, um die Karte umdrehen zu können. Das heißt, wenn du geblockt wirst, kannst du die Karte nicht
drehen. Kannst du nicht machen.
Richtig. Auch schon mal gut zu wissen, darf man nicht vergessen. Okay. Wenn man die dann wirklich aktiviert, die tollen Stabilisatoren, dann muss man ist wirklich gezwungen, jeden Bank oder 90 Grad seitwärts auszuführen. Beziehungsweise leicht nach vorne, ne? Weil man darf ja nicht keine Rückwärtsbewegung dadurch einleiten. So immer nur nach vorne. Ist ja auch okay, finde ich auch sehr gut so, weil sonst wäre es wie Echo, wie hier der Thai, Tyson, wie heißt er denn? Thai Phantom, jetzt mal vergesse ich es. Thai Phantom, so wie Echo wäre das ja dann, das wäre unfassbar mächtig. Wenn es nur nach vorne gibt, ist es etwas vorhersehbarer. Und der Spieler hat in der Vorrunde aber auch schon die Dinge aktiviert. Das heißt, zumindest ist das wieder so ein Pokerspiel ganz schön. Das gefällt mir gut. Das ist, mag ich. Das heißt, der Gegner führt sein Manöver voll aus. Das ist der Gegner. Das Gunship.
Ja? Das Gunship, ja.
Dann nach dem Manöver, nachdem das voll ausgeführt ist, dann musste ich schon entscheiden, aktiviere ich die Konfigurationskarte für die nächste Runde oder nicht. Von daher kann es jetzt nicht so unendlich teuer werden, weil der Gegner weiß schon, dass es potenziell kommen kann. Und man kann dann auch sagen, unwahrscheinlich, dass jemand 4 oder 5 Grad ausfliegt und sich dann Stress holt.
Das ist ein bisschen wie beim U-Wing, oder? Da bist du
ja
auch
beim U-Wing früher, ja. Wie beim 1.0 U-Wing. Auch da muss man schon die Runde vorher schon ankündigen, was passiert. Ja. Oder hat man ungewollt angekündigt, was jetzt zum Glück nicht mehr so ist. Aber hier finde ich es angemessen, weil es ist eine sehr mächtige neue Mechanik, die da reinkommt. Die sich nämlich seitlich bewegen kann. Das ist...
Ja, also, ich finde schon. Wichtig ist aber auch, dass das ein Manöver ist und keine Barrel Roll. Das heißt am Ende, wie du stehst in der Mitte der Linie. Du kannst nicht nach vorne und nach hinten anpassen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man wirklich, wenn man das macht, wenn man sich damit bewegt, dann muss man in der Mittellinie, anpassen. Das geht leider dann nicht. Was heißt leider? Das ist ja auch ganz gut so, dass man es nicht wie eine Barrel Roll dann entsprechend behandeln kann.
Also ich finde es gut. Ich bin gespannt, ob es 0 Punkte kosten wird.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, 0 Punkte dafür ist die Seite mit den weißen Manövern.
Für 0 Punkte.
Also ich bin für 1 Punkt.
Dann können wir einfach die Schiffsbasiswerte einfach einen Punkt hochziehen. Also die Punktkurse fürs Schiff selbst. Einfach ein Stück hoch und dafür hat man es immer dabei. Das würde mir gut gefallen, so wie es beim X-Wing ist oder beim U-Wing. Finde ich besser, als wenn man das optional dazu kaufen kann.
Ja, glaube ich, um ehrlich zu sein. Aber ja, wobei, sie haben es jetzt ja bei diesen Clown, wie heißen sie? Das fällt es mir gerade nicht ein. Landing Struts, die Landing Struts von der Techno Union Bomber oder also von Hyena Glass Bomber, die kosten ja auch einen Punkt.
Die Modifikation. Ja, da haben sie die Punkte gelassen, die Punktekosten. Ja, obwohl ich es schade fand. Ich hätte es gut gefunden, wenn die integriert wären in die Basiskosten.
Ja.
Wenn es einfach jemand dabei hat.
Von daher wird es hier natürlich sehr, sehr interessant werden, sehr spannend werden, ob sie da auch, also ich glaube, ein Punkt ist schon realistisch, weil das Ding halt einfach dadurch seine geraden Ausmanöver einfach leichter werden lässt. Und zwar du musst ja diese Karte nicht umdrehen. Also das heißt, du kannst im Grunde für null Punkte.
Ja, dann wäre das Schiff teurer.
Ja, das machen sie aber nicht.
Schenke ich. Nicht. Also wenn, dann müssen sie das Schiff teurer machen. Beim X-Wing hast du ja auch einen festen Preis und die X-Flügel kosten einfach 0. Punkt. Ja, genauso beim U-Wing, da ist es auch immer mit drin. Du hast einen festen Preis. Es ist einfach die Fertigkeit von der Konfigurationskarte ist einfach in die Schiffskosten mit eingerechnet. Könnte man hier auch machen, muss man nicht. Da sie im Rest der Fraktion es natürlich auch nicht gemacht haben, werden sie hier es wahrscheinlich auch nicht machen. Mhm.
Wobei, weil du jetzt diesen Vergleich auch nochmal mit U-Wing und X-Wing ziehst, beim U-Wing hast du den Nachteil, dass du einen Angriff, einen Verteidigungswürfel weniger würfelst, wenn du die Dinge aktivierst. Dann kannst du dich zwar drehen, 90 bis 180 Grad, und beim X-Wing ist es ja so, du kriegst Manöver, also einen Boost dazu, aber hast auch einen Angriffswürfel weniger.
Ja, du kannst dir jede Runde aussuchen, ohne dass die Bedingung erfüllt sein muss.
Natürlich.
Einfach so, zum Anfang der Runde, bevor du dein Manöverrad aufdeckst.
Aber du kriegst halt überall was weniger. Weißt du, du hast da trotzdem einen Abzug, wenn du es machst. Und deshalb glaube ich, wird es nicht sein, was fest, also ich weiß nicht, ob es fest integriert wird.
Ja, aber Punkten. Wenn man der Logik jetzt folgen würde, die Landing Struts haben ja auch keinen Nachteil.
Ja, die brauchst du nur nicht. Aber wenn wir jetzt von den Dingern sprechen, die haben ja einen Vorteil. Die bringen ja zumindest auf der inaktiven Seite bringen sie dir einen Vorteil mit.
Genau. Ja. Also sie bringen auf beiden Seiten gewissermaßen einen Vorteil, aber nur einen von beiden, und du musst aber immer noch in der Runde, du musst immer noch mitten in der Runde, nachdem du das Manöver ausgeführt hast, dich entscheiden, ob du die Karte rumdrehst für die nächste Runde oder nicht. Und das ist der Preis, den du zahlst, diese Vorhersehbarkeit.
Ich glaube trotzdem, dass es wird also auch diesen typischen Punkt kosten.
Wahrscheinlich wird es ein Punkt sein. Ja. Vielleicht noch zwei.
Schauen wir mal. Gut, aber wir gucken einfach mal weiter, was sich sonst noch so tut.
Genau, gab ja noch ein paar Sachen mehr.
Richtig.
Und dann haben wir dann, wenn ich es richtig sehe, eine Upgrade-Karte, Raketen. Ist das richtig?
Die Multi-Missile-Pods.
Genau, da haben wir was Schönes. Die Multi-Missile-Pods. Upgrade braucht 2 Raketenslots. Das schränkt die Nutzung schon mal ein und sagt uns zumindest, dass das Schiff 2 Raketenslots hat.
Ja, okay. Gibt es nicht viele
Schiffe. Was machen die Dinger Schönes? Die haben 5 Charges. Die kommen auch nicht wieder. Okay, und dann haben die 2 Angriffswürfel, die Raketen, in einem 180-Grad Feuerwinkel, passend zum Mehrfeuerwinkel, in Reichweite 1 bis 2. Okay, Karte, der Text. Angriff. Man braucht Calculate oder eine Zielerfassung, eins von beiden. Gib einen Charge aus für den Angriff. Wenn der Defender in deinem normalen 90-Grad Feuerwinkel ist, darfst du einen Charge ausgeben, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu würfeln. Ist der Verteidiger in deinem Bullseye, darfst du bis zu 2 Charges ausgeben, um so viele Würfel zusätzlich zu würfeln. Also kann man haben, wenn der Gegner im Bullseye ist, bis zu 4 Angriffswürfeln.
Die man neu würfeln kann, ja.
Nein, die man insgesamt würfeln kann, als Angriff. Kein Reroll, das sind zusätzliche Angriffswürfel.
Das heißt, Entschuldigung, absolut richtig. Ja.
Genau, also nochmal zusammenfassen, 180 Grad hat man 2 Angriffswürfel, im 90 Grad Frontwinkel für einen Charge extra, 3 Angriffswürfel, im Bullseye für 2 Charges extra, 4 Angriffswürfel. Das heißt, ein Angriff mit 4 Angriffswürfeln kostet einen dann 3 Charges. Wow, das ist teuer von 5. Gut, andererseits, das Schiff kann nachladen, von daher... Ich würde es natürlich tun, also jeder würde es tun, 4 Angriffswürfel. Super. Gefällt mir gut.
Die Frage ist, auf welches Schiff könnte das sonst noch so drauf? Also wo macht es sonst noch Sinn? Welches Schiff hat auch 2 Raketenslots? Das wäre der Punisher, der K-Wing.
Der kann das. Was ist mit dem?
Das Bomber? Alpha? Der TIE-Bomber?
Ja.
Der TIE-Bomber, der müsste das auch haben. Ich glaube, der hat ja im Ursprung, ja, der hat auch 2, der hatte ja auch im Ursprung diese lustigen, was hat er denn, wie hießen den? Barrett Rockets.
Raketensalve.
Genau.
Und die sind immer noch ganz gut.
Ja, die hat er ja damals auch mit 2. Alpha Class Starwing würde auch gehen mit dem entsprechenden Loadout-Upgrade. Das wäre wichtig, sonst hat er nur einen Raketenslot. Also man kann schon doch auf ein paar Schiffe auch packen. Also es ist jetzt nicht sehr, sehr, sehr speziell. Schön ist halt, dass du halt Calculate oder Target Lock brauchst und nicht nur eins von beiden. Das heißt, es gibt dir zumindest die Chance, es auch auf viele Schiffe zu packen. Aber halt auch dieser 180-Grad-Feuerwinkel, den finde ich halt schon sehr genial an der Stelle, muss ich gestehen.
Ja, ist halt wieder die Time on Target ist wieder sehr, sehr hoch dadurch.
Und Frage.
Ist sehr entspannt und einfach zu fliegen dann.
Ja, ich meine, du kannst es zwar nicht auf Dauer einsetzen. Gut, wenn du jetzt ein Schiff hast, was Reload-Funktion hat, klar, das ist natürlich ganz praktisch dann an der Stelle. Aber steht dir auch nichts, dass du es nicht reloaden kannst. Von daher muss man halt mal schauen. Punktetechnisch, wird es sowas werden wie Barrett Rockets? Oder eher, das wäre wahrscheinlich eher teurer. Ich glaube, also die Raketensalven, die kosten aktuell 8 Punkte. Da brauchst du einen Fokus für.
Das ist aber auch nur Reichweite 1 bis 2 und nicht die Reichweite 2 bis 3. Das dürfte es nochmal einen Hauch günstiger machen.
Ja, gut, du hast hier beide Funktionen. Du kannst halt eigentlich fast immer mit drei Angriffswürfeln arbeiten, es sei denn, du hast sie wirklich dann in den links und rechts im Feuer, im letzten Teil der 180 Grad links und rechts. Ja, doch, also ich glaube aber trotzdem, also so 10 Punkte fände ich, glaube ich, schon ganz gut dafür.
Ja, allerhöchstens 10, eher ein bisschen drunter. Ich schätze einfach mal 9.
Okay. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Übrigens, ja, sind wir gespannt. Trinken die Leute eigentlich wieder ganz fleißig? Ich hoffe doch. Da habe ich übrigens auch positives Feedback zu bekommen. Es würde Leute geben, die gerne einen trinken, damit wir das sagen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr weitermacht.
Ja, solange es nicht die Leute sind, die so auf dem Weg zur Arbeit hören,
ist alles. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Also hier kein Alkohol am Steuer. Gut, schauen wir weiter. Wir kriegen noch einen limitierten Piloten dazu, DGS-047 Adaptive Intelligence, der Untertitel auch hier, die Stats wie bisher. Der hat eine Pilotenfähigkeit, die da heißt, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und der Verteidiger in deinem Angriffsfeuerwinkel ist, kannst du ein Lock auf ihn erhalten. Danach, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye ist, erhält er einen Strain-Token. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist nämlich eine doppelte Belastung für den Gegner, wenn du hast angegriffen, der Gegner ist in deinem normalen Feuerwinkel, also nicht hier in diesen letzten Ecken von den 180 Grad, sondern wirklich im Primärfeuerwinkel, dann kriegst du einen Target-Lock auf den Gegner, das ist schon mal ziemlich cool. Auch ganz interessant für das Network Aimed natürlich wieder an der Stelle. Und wenn du dann in diesem Moment noch zufällig den Gegner im Bullseye hast, dann kriegt der Gegner einfach nochmal ein Strain-Token dazu. Das finde ich schon ziemlich stark.
Ja, ist schön, aber es ist halt ein Einzelpilot.
Ja, und das ist wiederum schwierig.
Wie viele Bullseyes der damit schafft, die Chance ist halt eher gering, aber ist ein nettes Gimmick. Wenn er ein bisschen also mehr kostet wie der Einzelpilot, dann vielleicht.
Ja, also alleine wegen dem Target-Lock finde ich es eigentlich schon ganz, ganz cool, dass du halt im Grunde wirklich nach jedem Angriff dein Target-Lock wiederbekommen kannst. Gut, du kannst es eh nicht ausgeben, was das Network Aim ja schon wieder mitbringt. Das ist natürlich schon wieder schwierig. Aber nichtsdestotrotz,
vielleicht
für alle anderen.
Nicht geschafft, sich einen Target-Lock zu holen am Anfang der Runde.
Richtig, ja, es ist vielleicht gebumpt und dann hast du keine Aktion gehabt, kannst du mal angreifen und kriegst einen Lock. Möglich ist das. Fände ich jetzt zum Beispiel nicht so schwierig zu nutzen wie den Dreierpiloten. Da finde ich den jetzt irgendwie interessanter von der Pilotenfähigkeit her. Aber naja, das ist ja eh so ein Ding. Schauen wir mal, was noch so kommt. Es kommt was sehr Interessantes, muss ich gestehen.
Findest du?
Ja, muss ich sagen. Also ich finde die Karte, die jetzt kommt, sehr gut. Bitteschön.
Eine Kanone.
Ja.
Und auch die Kanone braucht zwei Kanonenslots, was natürlich dann die Auswahl wieder ein bisschen einschränkt von den Schiffen, auf die man es packen kann.
Ein bisschen
sehr, ja. Die Synced Laser Cannon, die hat drei Angriffswürfel im normalen 90 Grad Frontfeuerwinkel in Reichweite 2-3. Und hat auch einen Text dabei, und zwar Angriff. Wenn du kalkulierst, darf der Verteidiger den Reichweitenbonus nicht anwenden. Das heißt, mal einen Calculate-Token und schießt auf den Gegner in Reichweite 3, dann bekommt er seinen Bonuswürfel für Reichweite, also sprich seinen Bonus-Verteidigungswürfel für Reichweite nicht dazu. Mhm. Ja, ist nett, wenn es günstig
ist. Ist halt, also die Karte, dadurch, dass sie zwei Kanonenslots braucht, ist halt natürlich sehr stark eingeschränkt auf die Schiffe, auf die du das packen kannst. Du hast den Scum-Aggressor, für den ist es eigentlich ideal. Je nachdem, was an Punkten kostet, hast du vielleicht einfach richtig gute Möglichkeiten, auch gerade mit dem, welcher ist das? Ich glaube, der IG-88B, der sagt, nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, der verfehlt hat, darfst du noch einen Bonusangriff mit der Kanone durchführen. Das finde ich ziemlich stark. Also der kalkuliert ja quasi durchgängig mit seinen anderen Kompagnons zusammen. Finde ich ziemlich interessant. Aber was ich noch spannender finde, dass diese Karte, das haben wir jetzt im Nachgang so ein bisschen rausgefunden, und mit dem Thai Brute, der offensichtlich Ende Oktober kommen wird, auch nochmal ausgeliefert wird. Und was natürlich dann bedeutet, dass der Thai Brute auch mit zwei Kanonen ausgestattet ist, was auch der Kartentext seiner Schiffsfähigkeit auch so ein bisschen, ich sag's mal, vermuten hat lassen. Ja, es steht von Equipped Cannon Upgrades. Es wird also von der Mehrzahl gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Karte ziemlich interessant. Es gibt nicht viele Schiffe, die sie tragen können, weil wir halt einfach zwei Kanonenslots brauchen. Was haben wir? Wir haben den Scum den Scum-Aggressor und wir haben den B-Wing. Und ich glaube, das war's. Und dann jetzt natürlich das HMP-Gunship und dann der Type Root, der kommt. Aber ich glaube, das war's. Ich habe jetzt zumindest aus dem Stegreif kein weiteres Schiff mehr im Hinterkopf, wo das funktioniert.
Auf dem B-Wing wird es ja nichts bringen. Es ist keinerlei Verbesserung, macht keinen Sinn. Der hat schon drei Primärangriff. Das erfüllt den gleichen Zweck. Und wenn er nicht kein Calculate kann, ist es Quatsch.
Da bräuchtest du ein K2SO in irgendeiner Form, damit du was kalkulieren kannst. Das ist Unsinn, ja.
Ja, das ist Quatsch, dann könnte man es erzwingen, irgendwie herbeiführen, aber der Nutzen ist dann nicht so richtig gegeben. Vor allen Dingen, es bringt ja auch nur was. Diese Kanone, der Text von der Kanone, bringt ja nur, die einzige Verbesserung ist, wenn du auf Reichweite 3 angreifst. Greifst du auf Reichweite 2 an, bringt das Ding nichts. Greifst du auf Reichweite 1 an, bringt das Ding auch nichts.
Weil kannst du nicht angreifen.
Ja. Genau. Und von daher, du musst natürlich dann entsprechend auch die Entfernung zum Gegner gut kontrollieren. Und ich sag mal, mit so einem lahmen B-Wing ist das jetzt nicht so ideal. Ja. Okay, wenn wir uns jetzt den Scum-Aggressor anschauen. Klar, der kalkuliert immer, nahezu immer, oder bekommt es von anderen Aggressoren sein Calculate. Er hat aber auch schon 3 Angriffswürfel. Und nur für ab und zu mal einen Schuss auf Reichweite 3. Weiß ich nicht, ob es das wert ist, dass man das Ding nimmt. Da könnte dann eine andere Kanone, wie nochmal ein Traktorstrahl oder eine Ionenkanone, vielleicht sogar spannender sein wie das. Es sei denn, der einzige Grund, warum es nehmen könnte auf dem Scum, ist, wenn sie besonders günstig ausfällt.
Und davon gehe ich im Echt zu sein aus. Weil die mit 2 Kanonenslots einfach, also die gibt ja quasi vor, auf einem Schiff drauf zu sein, was es ja aktuell noch gar nicht wirklich gibt. Also es gibt 2 Schiffe aktuell, die du jetzt in diesem Moment spielen könntest mit dieser Karte und 2, die halt noch released werden. Ich denke, dadurch, dass sie halt 2 Kanonenslots braucht, wird sie nicht teuer werden. Also ich glaube so zu 3, 4, vielleicht 4 Punkte. Und das ist schon teuer eigentlich. 4 Punkte ist schon ziemlich teuer, wenn das so ist.
Es sind 3 echte rote Würfel. Ja, das heißt, du kannst ein Schiff mit 2 Angriffswürfeln aufwerten auf 3 Angriffswürfel.
In Reichweite 2 bis
3. Das wird mehr kosten. Ja, in Reichweite 1 hat ein Schiff mit 2 Angriffswürfeln sowieso 3.
Ja, aber deswegen.
Ich sage, es wird mehr kosten wie 4 auf jeden Fall. Ich sehe das eher so bei 6 Punkten oder 7 sogar.
Wobei,
ich sage nur 6 Punkte locker, eher 7.
Also eher so zwischen Heavy Laser Cannon und Ion Cannon, okay. Ja gut, Heavy Laser hat
3 Würfel, man kann potenziell 3 Schaden machen damit, ne?
Ja sicher, natürlich, klar.
Weil also Heavy Laser Cannon ist halt ein schwieriger Vergleich mit den 4 Würfeln, weil es eben nur für Bullseye ist.
Ja. Ne? Aber nicht so
normalen Feuerwinkel.
Ja, aber ich glaube trotzdem, weil sie halt einfach diese 2 Slots braucht, dass sie halt sehr stark einschränkt. Du wirst sie nicht auf jedes Schiff packen können.
Das macht ja nicht billiger. Damit kannst du nur einschränken, auf welche Schiffe sie geht und dadurch kannst du so, ich sag mal, leichter den richtigen Punktewert finden, aber es macht sie nicht zwingend billiger.
Ich glaube trotzdem 4 Punkte. Ich finde 4 Punkte realistisch.
Ich sag 6
bei dem Ding. Weil du brauchst ja auch, du musst ja auch kalkulieren können, damit es was bringt, damit du diesen IW. Naja,
das ist. Scum-Fraktion hast du die IGs, die sind die einzigen, die es nehmen können und die können kalkulieren. Passt.
Richtig.
Ja. Gibt es jetzt keinen Grund, das billiger zu machen, nur weil sie es eh haben. Ne? Das ist ja. Dann hast du die in der Separatisten-Fraktion, gibt es an jeder Straßenecke ein Kalkulat.
Aber du
Rebellen musst, ist halt Quatsch für das Schiff.
Ja, natürlich für die Rebellen. Es ging ja auch nur darum, welches Schiff das überhaupt mitnehmen kann. Ja, und das,
Type Root ist der einzige, wo es halt nochmal interessant wird.
Richtig,
weil der hat ja auch nur 2 Angriffswürfel, meine ich, standardmäßig.
Der hat nur 2.
Genau,
und das Ding kann halt dann nach vorne und nach hinten schießen. Also du hast ja dann diese Rotate-Funktion beim Type Root mit drin. Das ist ja das Schöne, du kannst deinen Feuerwinkel drehen, du hast ja diesen Rotationsfeuerwinkel und kannst dann in eine rote Calculate-Action linken. Dann ist es super cool. Also für den ist es definitiv ideal. Bei einem Gunship, schwierig. Weiß ich nicht, wie gut ich es finde auf dem Gunship. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Karte, die ich definitiv ziemlich spannend finde. Auf dem HMP, also jetzt, wo den Text der Karte
ist. Je nachdem, also es sind halt 3 Angriffswürfel auf Reichweite 2 bis 3. Das ist schon toll. Ja, kommt ganz auf den Preis an. Wie gesagt, mit 6 Punkten.
Fände ich sehr teuer, 6 Punkte. Aber das werden wir sehen. Also ich glaube, da.
Ich sag 6 Punkte.
Ja, toll.
Weil es sind halt 3 echte Würfel und wenn du auf Reichweite 3 schießt und du sowieso ein Calculate basierend trägst.
Klar.
Und du mit Piloten mit niedriger Inne fliegst, du hast keine Zielerfassung, du hast die noch nicht genommen, weil du weißt sowieso, du hast vielleicht noch keinen Gegner in Reichweite Und dann nimmst du das Calculate, hast die Kanone und wartest.
Mhm.
Ist top. Und dann kommt der Gegner eben nur auf Reichweite 3 ran und dann darf er nicht mehr seinen Bonus anwenden.
Also ideal ist halt so ein Ding, ist halt, oder ist die Waffe halt vielleicht auch mit dem Kraken-Relais, wo du ja dann auch deine Calculates nicht abbaust nach Ende der Runde. Könnte vielleicht auch interessant werden, muss man einfach mal schauen, dass du halt definitiv immer deinen Calculate irgendwie, wie du sagst, spazieren fährst. Gut. Jo. Dann gucken wir mal wir haben jetzt noch zwei, auch limitierte, aber auf maximal zwei dieser Art limitierten Piloten. Es gibt einmal den Onderon Oppressor. Der bringt die Fähigkeit mit, nachdem du eine Barrel Roll oder einen Sideslip durchgeführt hast und wenn du gestresst bist, erhältst du einen Calculate Token. Ist natürlich ganz interessant, weil du hast ja die rote Barrel Roll drin. Ja, die stresst dich ja dann definitiv. Das heißt, du machst deine Barrel Roll und kriegst trotzdem dein Calculate. Super effektiv. Das macht auf jeden Fall Sinn. Beim Sideslip ist es ja im Grunde, du hast ja, also du, beim Sideslip bist du...
Dreier Bank ist rot.
Ah, ja, stimmt. Ja, richtig, genau. Ja, doch.
Das heißt, wenn du Dreier Bank machst und dann Sideslip daraus machst...
Ja, einer Bank ist auch rot. Einer Bank ist auch rot.
Der Einserbank ist auch rot, stimmt.
Richtig, ja, gut, hast du Möglichkeiten und schon. Ja, also von daher, das ist eine ganz, ist eigentlich ziemlich cool, ist halt auf zwei seiner Art beschränkt, was ich aber auch in Ordnung finde. Ist halt eher sowas, was die wollen halt unbedingt eigentlich diesen Repulsor Stabilizer, Repulsor Lift Stabilizer haben. Ja, die sind ja mehr oder weniger drauf
ausgelegt. Sonst würde man das Schiff gar nicht fliegen, sondern eher auf den generischen Dreier zurückgreifen.
Ja, der generische Dreier hat mir vorhin so knapp unter 40 angesetzt, so 39 Punkte rund. Was?
Bitte? Ja, um den Dreh. Das hier, für den gibt es nochmal 2-3 Punkte.
Ja, also 40, 41 maximal, denke ich.
Ich sag 2 Aufpreis, mehr nicht.
Ja, also so um die 40 rum.
Lässt sich total leicht erreichen. Denke, die kann man öfter mal nutzen.
Ja. Gut, dann haben wir noch den letzten.
Nächstes haben wir den Geonosian Prototype.
Geonosian, ich finde Geonosianer ist ein ganz schlechter Name.
Geonosianischer Prototyp. So, wenn du einen Raketen- oder Kanonenangriff durchführst, darfst du ein Traktor-Token vom Verteidiger entfernen, um bis zu 2 Angriffswürfel neu zu würfeln.
Und schwupps haben wir quasi die perfekte Ergänzung zu den Nantex.
Naja, perfekt, weiß ich noch nicht. Da hat man zwar ordentlich Rerolls, aber dafür hat er dann auch einen Verteidigungswürfel wieder mehr.
Greift halt aber relativ spät an.
Richtig, gut. Andererseits, man hat ja den Wurf schon gesehen. Das ist ja, während du den Angriff durchführst. Das heißt, machst deinen Angriffswurf, dann merkst du, okay, die Würfel waren nicht so toll. Ich nehme den Traktor-Token weg vom Gegner und wiederhole meinen Wurf. Von daher, vom Timing her kommt es an einer guten Stelle. Das heißt, man hat schon gesehen, was man gewürfelt hat und dann kann man sich entscheiden, was man tut. Das ist okay. Kann man nutzen. Mit einer Ini 2 haben die anderen vorher auch schon geschossen. Das heißt, ein bisschen Glück haben die schon ihre Tokens ausgegeben. Ob es jetzt die Antwort auf den Nantex ist, das...
Nein, nicht die Antwort, die Ergänzung. Also wer verteilt denn Traktor?
Wahrscheinlich kein einziger Nantex, weil wenn die verteilen können, sind die zu teuer. Weil das ist ja diese Fertigkeit verteilt.
Ach, der verteilt selber. Richtig, merkst, dass ich mich mit den Dingern überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ensnare meinst du? Ensnare, das ist genau.
Weil das ist ja momentan unendlich teuer geworden, Ensnare. Das lohnt sich wirklich nur für einen super duper Ass. Und selbst da ist das eine Preisbarriere, die ist gigantisch hoch.
Ja. Stimmt, nee, also dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, dann um da überhaupt diesen Traktor, wie kriegst du dann einen Traktorstrahl auf ein gegnerisches Schiff drauf, ist dann vielleicht die Frage. Ja. Da musst du dann dann arbeitest du mit Kanonen vielleicht.
Ne, keine Ahnung, ich denke, das macht nur Sinn, wenn man wirklich sagt, ich habe eine Staffel, da ist was drin, was wirklich Traktorstrahl auf den Gegner drauf macht.
Mhm.
Und dann ist der eine schöne Ergänzung dazu.
Ja.
aber die Staffel fällt mir gerade nicht ein.
Nee, mir auch nicht. Also man merkt, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr gewollt, diese Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch einfach so ein Hint für die Zukunft, dass man sagt, hey, es kommt noch mehr mit Traktorstrahl. Seid gespannt. Ja, keine Ahnung.
Möglich.
Ja. Und ich meine, letzten Endes, ja, es ist jetzt nichts Special. Ich hatte es ganz kurz für Special im Kopf gehabt, wenn du sagst, wenn man sagen würde, mit dem Ensnare, wenn der günstiger wäre, dann wäre es natürlich super. Dann könnte man das quasi super mit reinbringen. Aber bringt es dann was? Nö, wahrscheinlich jetzt ad hoc. Ad hoc geht's nicht. Nö, naja.
Sehe ich jetzt auch wenig Nutzen dafür.
Kommen wir zur letzten Karte, die in diesem Preview-Artikel vorgestellt worden ist. Und das ist eine, die ich glaube, wir beide sehr, sehr spannend finden. Das ist die Concussion Bomb. Mhm. Eine Bombe mit 3 Charges. Und deren Kartentext heißt: Während der Systemphase, falls einer deiner Charges dieser Karte inaktiv ist, musst du einen Charge ausgeben, um eine Concussion Bomb fallen zu lassen, falls es möglich ist. Ansonsten kannst du einen Charge ausgeben, um eine Concussion Bomb abzuwerfen. Das ist schon mal erstmal okay. Ja.
Das ist geil. Ja,
nehmen wir das erstmal auf. Besonders gut wird die Karte durch den Bombentext. Was kann diese Bombe denn überhaupt? Und da heißt es nämlich, wenn diese Bombe detoniert, erhält jedes Schiff und jedes Remote, das wird jetzt mittlerweile ja auch immer dazugenommen, also diese Drohnen, die man absetzen kann, in Reichweite 0 bis 1, also erhält jedes Schiff und jedes Remote in Reichweite 0 bis 1 eine verdeckte Schadenskarte. Das heißt, geht durch die Schilde durch. Schon mal wichtig. Dann muss jedes Schiff in der Entfernung oder in der Reichweite 0 bis 1 eine Schadenskarte aufdecken, es sei denn, es erhält einen Strain-Token. Also, das ist ja per se schon mal krass. Du gehst quasi mit diesen Concussion, oder fangen wir andersrum an. Fangen wir mal von vorne an. Diese Karte sagt dir ja ganz klar, hey, wenn du deine erste Bombe abgeworfen hast, musst du danach Bomben ausgeben. Du musst sie abwerfen. In jeder Systemphase dann. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich cool. Also, das heißt, du wirfst so ein bisschen Bombenteppich aus, wenn du es so willst. Und dann bringt diese Bombe halt noch diesen Vorteil mit, dass du verdeckte Schadenskarten verteilst.
Ja, ist großartig. Den Effekt gibt es nur sehr, sehr selten im Spiel.
Ja.
Die kann man in einer Hand abzählen, die Effekte.
Ja, also alles, was durch die Schilde durchgeht, ohne... also das ist schon gewaltig.
Also ich finde es toll, ich freue mich drauf. Ich glaube, das macht eine Menge Spaß mit der Karte.
Mhm.
Der Nachteil, gut, der ist ja, ist eigentlich ganz klar, liegt auf der Hand. Das heißt, man hat 3 Bomben. Die erste kann man gezielt abwerfen.
Mhm.
Die zweite kann man, nein, also okay, theoretisch, also angenommen, das Schiff hat, fangen wir vorne an, nehmen wir einfach ein Schiff mit der Fähigkeit Reload. Das heißt, man kann fliegen, man darf eine Bombe abwerfen und als Aktion danach dann wieder aufladen. Das ist die so kann man verhindern, dass man die anderen Bomben direkt in den folgenden Runden werfen muss.
Richtig.
Hat man kein Schiff mit der Fähigkeit Reload, mit der Aktion Reload, muss man, wenn man eine Bombe geworfen hat, in den darauffolgenden Runden jeweils auch eine werfen, bis alle Bomben verbraucht sind.
So ist es.
Das ist zwar einerseits geil, bringt eine Menge Spaß im Spiel, der Haken ist halt, man kann nur die erste Bombe, theoretisch nur die erste Bombe, gezielt werfen. Der Rest ist dann natürlich vorhersehbar, dass man die immer raushaut. Mhm. Man kann damit den Gegner so ein bisschen vor sich hertreiben damit. Hat was.
Hat definitiv was.
Kann man also auf jeden Fall 3 Runden lang damit oder 2 Runden damit einen gewissen Bereich von der Karte damit kontrollieren. Das ist super safe, weil jeder weiß, hey, da kommt jetzt wieder eine Bombe. Und dann kommt nächste Runde, hey, da kommt noch eine.
Mhm.
Ja? Macht schon, kann richtig viel Spaß machen. Der Schadenseffekt ist natürlich mächtig. Das ist ganz klar. Eine verdeckte Karte ist absolut großartig.
Und wenn die dann gleich danach noch umgedreht werden muss.
Wenn man die noch aufdecken kann oder muss, je nachdem. Ich meine, gut, es wird durch jeder versuchen zu verhindern. Aber
jeder den Strain-Token nehmen, natürlich.
Die meisten, ja. Die meisten werden den Strain-Token nehmen. Besonders Schiffe mit Schilde werden den Strain-Token nehmen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir hatten ja auch schon im Vorfeld mal drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, das wird vielleicht mal eine Karte werden, die oder wo die Delayed Fuses vielleicht mal zum Einsatz kämen. Ja, Delayed Fuses ist ja, dass man quasi das Detonieren einer Bombe um eine Runde verzögern kann. Das kann man ja im Grunde bei jeder Bombe einbringen. Das heißt, du kannst, das ist also für den Gegner vielleicht gar nicht dann so vorhersehbar. Ich meine, letztendlich vielleicht auch doch, was weiß ich, kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, um halt einfach ein bisschen den Gegner so im Dunkeln zu lassen, dass du, okay, ich lege die Bombe jetzt ab und jetzt lege ich noch diesen Dingsmarker drauf, diesen Delayed Fuses Marker, so dass er halt eine Runde später detoniert. Könnte ich mir ganz interessant vorstellen und natürlich, was vielleicht sehr sinnvoll ist, wenn du halt einen Skilled Bombardier mit dabei hast, um das Ganze mit einer höheren Reichweite abzuwerfen, statt mit 1, dann halt mit 2. Könnte ich mir hier ganz gut vorstellen, dass das sinnvoll ist. Dass du halt ein bisschen unvorhersehbarer bist. Du bist zwar immer insofern vorhersehbar, dass du sagst, du musst jetzt diese Bombe abwerfen, diese nächste, aber vielleicht machst du es ja in Reichweite 2 statt in Reichweite 1 und der Gegner rechnet nicht damit. Who knows?
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also der Skill Bombardier gefällt mir sehr gut dabei. Oder was mir noch auch, wo mir die Bombe richtig gut drauf gefällt, wäre zum Beispiel der Thai Bomber.
Ja, mit seinen.
Ja, der Iman Azamin, ne? So dass man auch Möglichkeiten hat, die Bomben in eine andere Richtung zu werfen, wie nur die 1 Grad aus.
Richtig.
Und ich denke, da ist sowas richtig gut aufgehoben. Und da kann man es auch am effektivsten nutzen.
Ja. Und vor allem, es ist ja auch, diese Bombe ist ja nicht limitiert. Du kannst ja auch.
Alle Mann damit voll machen, ne?
Richtig. Und da wäre es natürlich dann spannend, was kostet diese Bombe letzten Endes. Also es wird wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass sie in irgendeiner Form so 7 Punkte bei 7 Punkten liegt. Also wenn man überlegt, die Elektronen, diese Protonenbombe, die liegt bei 11 Punkten aktuell.
Ja gut, das ist natürlich ein ganz heftiges Beispiel. Ne?
Ja, aber es geht ja so um diesen Vergleich mit neuen Bomben. Also die ist ja auch damals neu released worden und war auch gleich relativ teuer. Also ich glaube.
Die hat angefangen mit 14 Punkten.
Ja, deswegen. Also
die hat natürlich auch einen ganz, ganz extremen, riesigen Effekt und die hat Reichweite 2 und ich glaube, die sind ein ganz schlechtes Beispiel, weil keiner weiß, die einzuordnen, so gut wie niemand spielt die und von daher ist das Balancing bei dem Ding wirklich schwierig. Aber Wenn wir jetzt einfach mal bei den anderen Bomben schauen, mal als Vergleich zum Beispiel, nehmen wir einfach mal eine Protonenbombe. Ich nehme jetzt einfach eine Protonenbombe, die hat 2 Aufladungen und die macht einen Crit in Reichweite 1. Ist jetzt die Frage, was ist besser, ein Crit oder eine verdeckte Schadenskarte? Ich würde sagen, die verdeckte Schadenskarte ist nochmal so ein Hauch besser. Da es aber auch 3 Aufladungen sind, aber man gezwungen ist, sie zu werfen, sage ich, die kostet mindestens 6 Punkte oder 7.
Ja, sind wir uns ja fast einig. Ja, ich glaube, so 7 Punkte find ich realistisch, so zwischen Proximity Mine und Cluster Minen, das passt auf jeden Fall. Protonenbombe liegt bei 5. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Sie ist halt brutaler im Endeffekt.
Ja, klar.
Vor allem 3 Charges, du kannst sie ja dann quasi auch stoppen. Du sagst es ja ganz richtig mit dieser Reload-Action. Finde ich schon cool. Bin da, also das ist, glaube ich, so die Karte, wo ich am meisten auf die Punkte wirklich gespannt bin, ob die wirklich günstig wird oder ob die eher teuer wird, weil die Fähigkeit ist halt schon enorm. Da kannst du halt schnell auch mal ganz schön auf den Sack kriegen.
Ja, natürlich, klar, wenn man da mal ungünstig geblockt wird und die eigene Bombe abbekommt, das ist schon, macht gar keinen Spaß.
Das ist richtig.
Also die reißt mich auch sehr. Also da freue ich mich schon drauf, ein paar Staffeln zu bauen, wo die reinpasst.
Ja, bin auch gespannt. Die wird ja nur einmal mit dabei sein im Päckchen. Warum auch mehr? Es ist ja nur ein Schiff. Frage ist halt, wo kommt die eventuell dann noch drin vor? Was erwarten wir in Zukunft noch für Bomben oder für Bomber? Muss ich mir das Ding jetzt zweimal kaufen, damit ich das Ding zweimal nutzen kann? Das wird auch nochmal spannend.
Anfangs bestimmt, ja. Also anfangs, wenn wir natürlich gleich am Anfang. Hey, ich brauche die jetzt 5-mal, 6-mal. Ja klar, dann muss man sich halt das Ding öfter kaufen, aber wenn man es halt, es wird wahrscheinlich irgendwann wieder mal ein Cardpack geben.
Das hoffe ich.
Weil es kristallisiert sich schon wieder raus. Es gibt die ein oder anderen Kanonen wieder, die für andere Schiffe interessant sind. Eine andere Bombe und wer weiß, was dann noch kommt mit den nächsten Releases. Deshalb vermute ich mal, wird im nächsten Jahr wieder mal ein Cardpack fällig sein.
Mhm.
Ja. So ein kleiner.
Ja, so, wenn es halt nur ein Upgrade-Card-Pack ist.
Ja, genau, den gab es ja schon mal jetzt in der Vergangenheit und der war auch cool. Gerade für Spieler, die nur eine Fraktion spielen, was ja auch absolut in Ordnung ist. Gerade bei denen macht das absolut Sinn, dass man so einen kleinen Cardpack macht.
Richtig. Ja, da wird es auf jeden Fall. Vielleicht bringt ja auch ein Django, wenn der mit seiner Slave One kommt, die Bombe auch nochmal mit. Wäre ja auch so ein typischer Bombenträger.
In der gleichen Fraktion gelandet, ne?
Die wären dann in der gleichen Fraktion, das ist richtig. Ja.
Aber okay, warum nicht? Man, klar, ja. Vielleicht könnte die Bombe auch dabei sein.
Ja, von daher. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant werden, wie sich das entwickelt. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch zumindest am Ende dieses Artikels angelangt. Weiterhin steht der 25. September als Release-Termin auch bei den verschiedenen Anbietern in den Stores mit drin. Wir hoffen, dass das auch wirklich so ist. Und dass wir Ende des Monats endlich diese neuen Schiffe in der Hand haben. Es wäre so wunderschön.
Oh ja.
Oh ja.
Ich hoffe wirklich, dass es pünktlich oder so halbwegs pünktlich rauskommt. Auch wenn wir gerade nicht ganz so viel in echt spielen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich drauf.
Ja, das sollte schon. Also wäre schon cool. Ne? Zumindest, dass man... Das gerade auch, weil jetzt ja jetzt überlege ich gerade, wo war es im Asmodee-Shop, wo die nächste Welle oder die nächsten Schiffspäckchen angekündigt worden sind mit dem 30. Oktober. Ich meine, es war im Asmodee UK war das oder US war das drin. Das wird nochmal, us.asmodee.com, da war es mit drin. Und da wurde dann dieses Heroes of Hope und der Type Root mit einem Release-Date 30. Oktober angegeben. Schauen wir mal, ob das auch was bringt. Da würden jeden Monat jetzt Schiffe rauskommen. Das wäre der Hammer.
Großartig.
Das, vor allem wird es teuer.
Ja, das auch noch, ja.
Ja, aber gut. Ja, was machen wir jetzt? Über was wollen wir jetzt noch reden?
Wie lange reden wir denn schon?
Wir reden, keine Ahnung, wann haben wir angefangen? Ich glaube, gute Stunde sind wir jetzt da. Gute Stunde sind wir dabei.
Ja, dann können wir noch ein bisschen was erzählen. Ja. Der eine oder andere wollte mal was zum Thema Listenbau von uns hören. Und dann sprechen wir jetzt einfach mal darüber.
Spannendes Thema.
Absolut, vor allen Dingen ultimativ vielseitiges Thema, dass man auch viele, viele, viele Stunden lang breitreden kann.
Ja.
Das werden wir jetzt nicht tun.
Nee.
Das heißt, es wird eher so, ich sag mal, mehr so eine, nennen wir es mal eine Zusammenfassung oder einfach so ein paar Anregungen, ein paar Ideen sein, weniger konkrete Listen, ja, vielleicht ein paar Einblicke hier und da, aber erstmal so das Grundlegende. Ich will eine Liste bauen. Was mache ich?
Ja, was machst du? Was mache ich?
Gedanke, bei mir zumindest, wofür baue ich denn diese Liste? Was will ich denn damit machen? Das ist der erste Gedanke, den ich mal habe.
Mhm.
Ja, dann ist die Frage, was mache ich? Habe ich einfach Lust, mit meinen Kumpels schön thematisch zu spielen? Keine Ahnung, wir greifen jetzt mal den Todesstern an und ich nehme jetzt mal Luke und ein paar Jungs von der roten Staffel, ein paar von der Goldstaffel und wir kämpfen gegen die Schwarzstaffel.
Richtig. Vader, Maulermittel.
Schön thematisch.
Mhm.
Und so, dass alles schön im Star Wars Fluff reinpasst, dann macht es auch eine Menge Spaß. Wenn es jetzt natürlich heißt, oh, wir wollen morgen mal auf dieses Turnier fahren. Das ist ein ganz kleines Turnier mit wenig Spielern. Keine Ahnung, 16.
Mhm.
Und da kommt nur die Nachbarschaft hin und nicht die Profis dieser Welt. Und es ist vielleicht auch noch ein Hyperspace. Dann wird die Staffel natürlich entsprechend angepasst. Einmal dadurch, das sind Hyperspaces auf die reduzierte Piloten- und Upgrade-Zahlen natürlich. Und dann schaut man erstmal dort. Will ich denn nur Spaß haben oder will ich da auch gewinnen?
Also ich will immer nur Spaß haben.
Man kann auch beim Gewinnen Spaß haben, ne? So ist nicht.
Ja.
Das muss keine pure Quälerei sein. Aber entsprechend muss man die Staffel natürlich auslegen. Wenn man nur Spaß haben will, nimmt man das, worauf man Lust hat, wo man vielleicht ein paar nette Kombos im Spiel hat, wenn man einfach Spaß dran hat, die herbeizuführen. Durch lustige Kombinationen aus Upgrades und Pilotenfertigkeiten, den Gegner damit ein bisschen zu überraschen, einfach dann Spaß zu haben oder eben zu schauen, hey, was ist denn wirklich effizient? Was bekomme ich für die Punkte?
Hm.
Ich habe einfach eine furchtbar effiziente, starke Staffel, womit ich auf alle meine Gegner vorbereitet bin.
Tja. Siehst du machst dir da ganz andere Gedanken als ich. Okay. Also klar, ich baue auch gerne Staffeln mit dem Gedanken, vielleicht kann ich damit ja irgendwas gewinnen. Ja, aber bei mir ist es meistens so, dass die Staffeln, die ich baue, sich meistens um ein Schiff herum bauen. Also ich sage, boah, ich hätte gern mal, jetzt war das ja zuletzt ganz oft so, ich hätte gern mal den YT 2400 wieder mit drin. Und jetzt war ja vor dem Punkte-Update, waren die Upgrades, die man da so reinpacken konnte, ja noch relativ teuer. Jetzt habe ich ja zuletzt zwei YT 2400er gehabt, diese Indie-Einer-Piloten. Auf dem einen war Bistan drauf und der Perceptive Co-Pilot. Auf dem anderen waren Lando und Han Solo als Gunner mit drauf. Und da war mein Wunsch primär erstmal zu sagen, ich möchte dieses Schiff fliegen. Ich möchte irgendwas machen, was mir mit diesem Schiff Spaß macht. Und mal gucken, was danach noch so passiert. Dass es jetzt zwei Schiffe geworden sind, lag dann primär auch an Bistan und an Han, weil ich die Fähigkeiten beider Gunners sehr, sehr stark finde. Also gerade mit Han, der sagt, auf Inni 7 angreifen. Und dann könnte ich ja theoretisch nochmal mit Inni 1 angreifen, im anderen Feuerwinkel. Das heißt, der Gedanke hier war, vier Angriffe in einer Runde im besten Fall. Drei sollten es auf jeden Fall sein. Das war so mein Gedanke. Also gar nicht so, möchte ich das jetzt auf ein Turnier spielen oder nicht, sondern ich möchte dieses Schiff mit reinbringen. Das ist so primär so immer mein Wunsch. Also jetzt auch, wenn ich an das Xiglas Shuttle denke von der First Order, da denke ich mir, ich möchte Gideon Hask spielen. Ich baue mir um Gideon Hask irgendwas.
Ja, das will ich. Ja. Nur der Weg dann, ich meine, logisch, das ist ein Ausgangspunkt. Hey, ich will jetzt sagen, ich nehme einfach mal, bleib mal nochmal ein Beispiel. Gideon Hask im Xi-Shuttle. Ist cool. Mhm. Aber es ist der Gedanke, will ich jetzt eine fluffige Staffel haben, die schön viel Story bietet oder einfach nur unterhaltsam ist, oder will ich Gideon Hask nehmen und möchte auf das Turnier mit Gideon Hask und Gideon Hask soll für mich das Turnier gewinnen?
Dann
muss man nochmal unterscheiden, natürlich.
Das ist richtig. Also ist natürlich dann, also Fluff ist eh immer so ein Thema. Du hast es jetzt ja so das beste Beispiel angegeben im Todesstern. Du kannst natürlich Schlacht von Endor, kann man auch nochmal nehmen, aber es wird ja auch ganz oft schwierig zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel Hask mit drin haben, den man ja in dem Film nicht gesehen hat, den kennt man jetzt nur aus dem Spiel. Wenn man sagt, im Fluff, wer passt denn noch so dazu? Dann wird schon wieder schwierig. Ja, deshalb wäre da vielleicht eher so eine... Ja, und dann wäre so, klar, First Order eh, auch bei den Separatisten wird es primär etwas schwieriger, weil die meisten Droiden, die irgendwo anbieten, die gibt es im Fluff gar nicht. Also da kannst du vielleicht dann eher mit den Relays arbeiten, mit diesen Tactical Relay-Typen. Das wird schwierig. Aber ich weiß, ich verstehe, auf was du hinaus willst. Also möchte man eher so eine Fluff-Liste haben oder halt wirklich eine Liste, die, ich sag mal, eine Meta-Liste, irgendwas, was mit dem Meta mithalten kann. Ja, oder baue ich jetzt gerade ganz aktuell, ist ja auch, wir haben ja schon 1,1 das angesprochen, diese Nantex-Schwärme, die jetzt aktuell fliegen, möchte ich einen Konter gegen Nantex bauen, laufe aber Gefahr, dass ich eventuell gegen alles andere sonst verliere. Kann ja auch passieren.
Ja, gut, das ist ja die ganz allgemeine Meta-Frage jetzt.
Ja, sicher.
Natürlich, Meta-Frage heißt ja erstmal der Meta, sprich, der Meta ist immer das, was da gespielt wird oder was du erwartest, was dort hauptsächlich gespielt wird, wo du hingehst. Sprich, gehst du jetzt auf ein großes, diese großen Online-Turniere, diese Galaxies-Reihe hier von den Amerikanern, von Gold Squadron-Jungs, dann, da die letzten beiden von Nantex-Schwärmen dominiert waren, ist natürlich das der aktuelle Meta dort. Und entsprechend macht es natürlich dann Sinn, wenn man mit dem Gedanken hingeht, hey, ich will da gewinnen, dann muss man entweder selber Nantex spielen und dann mit weniger Punkten die Staffel, um den Bit zu gewinnen. Oder man muss natürlich irgendwas im Petto haben, was spielen, was das gut kontern kann, aber sich trotzdem noch mit dem restlichen Feld von den anderen, ich sage jetzt mal 100 Spielern, schafft sich da auch noch durchzusetzen.
So ist es. Ja,
das ist natürlich nicht so leicht. Da ist schon jetzt eine hohe Kunst. Ne?
Ja. Und da, das ist für alles also wirklich.
Ich sagen, man nehme A und B, eine Prise von C und dann stimmt das Ganze. Nee.
Nee, nicht so ganz.
Ja. Ganz, ganz individuell.
Ja. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist vielleicht dann auch, also primär sollte man, wenn man eine Liste baut, und ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, das haben wir auch schon zigmal schon gesagt im Podcast, kenne deine Liste, das heißt, fühl dich damit auch wohl, weil es ist ja ganz oft so, du baust was du vielleicht noch nie geflogen bist, weil du weißt, dass es gut ist. Ich bin noch nie in Nantex geflogen, habe es mal versucht, online zu machen und habe voll versagt, weil ich einfach mit diesen Schiffen nicht klarkomme. Und wenn ich aber TIE Fighter fliege, die ich ja quasi schon seit 1.0 zu Beginn immer primär geflogen bin, da fühle ich mich wohler. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Listenbau, bevor du wirklich überlegst, was kann ich denn jetzt für einen Piloten nehmen? Überleg erstmal, womit fühlst du dich wohl? Welche Fraktion hast du denn überhaupt? Ja, es gibt ja nicht so, es ist ja nicht jeder wie wir, der sich irgendwie alle Fraktionen kauft. Ja, der einfach alles da hat, nur damit er sie da hat.
Ja, also sag mal gut, was heißt denn mit Wohlfühlen? Also wenn man eine Liste baut, ist das Wohlfühlen ja erstmal die Nebensache, weil man kann ja auch die Liste bauen und so sagen, hey, ich will diese Liste dann üben. Das kann ja auch dann der Grund sein. Das andere wäre, heißt ja, ich baue die Liste und fahre damit jetzt sofort auf ein Turnier und habe keine Ahnung davon, sondern erstmal die Liste
bewegen.
Ja, habe ich auch schon geschafft. Weg dahin habe ich mich entschieden. Mein erster. Ich weiß es nicht mehr.
Die Fahrt nach Nürnberg.
Ja, doch. Mache ich nie mehr. Mache ich nie wieder. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist halt der Gedanke, wenn ich eine Liste baue, heißt das ja auch, Moment, dann und dann ist das Turnier oder dann und dann kommt jetzt diese Saison, wo das stark sein wird, vermutlich. Ich baue jetzt meine Liste, passe die an das an, was ich erwarte, was da auf mich zukommt und übe diese Liste. Also das Wohlfühlen, klar, ist immer eine Hilfe, aber ist jetzt keine Voraussetzung für einen Listenbau. Ja. Nö, aber ansonsten Listenbau. Du hast ja vorhin gesagt, du hast ein Schiff genommen und dann darum herum gebaut.
Mhm.
Klar, macht Sinn. Habe ich auch schon mal, mache ich auch hin und wieder. Und zwar, das ist gut, das ist keine Liste von mir, aber vom Gedanken her. Man guckt, welches Schiff ist toll? Welches Schiff gefällt mir? Mit welchem Schiff weiß ich im Spiel was anzufangen und das kann was reißen. Ja? Sei es, dass es jetzt den Schaden austeilt oder einfach dafür sorgt, dass es lange lebt. Also Punkte, hey, dieses Schiff gewinnt mein Spiel, nach dem Motto. Aber das kann das nicht alleine, das braucht Gesellschaft. Und dass man da einfach so ein starkes Schiff nimmt, nehmen wir jetzt einfach als Beispiel die First Order. Kylo Ren im Silencer. Mhm. Super stark. Kann niemand was sagen. Das Ding, Kylo Ren im Silencer ist großartig.
Ja.
2 Macht, 3 Angriffswürfel, insgesamt 6 Hitpoints, 3 Evade, das ist großartig. Tolles Schiff. Doppelt umpositionieren. Wahnsinn, unglaublich stark.
Ne? Mhm.
Aber wie kommt er ins Endgame? Und was man dann zum Beispiel schauen kann, ist, man guckt, welches Schiff ist besonders, ich sag mal, kosteneffizient.
Hm.
Was kann ich mit reinstecken? Zum Beispiel bei The First Order, der 1er TIE Fighter. Der TIE FO. Kostet 25 Punkte und ist unglaublich stark für das, was er kostet. Ist dem normalen TIE Fighter weit überlegen. Und da kann man beim Kylo Ren, der wirklich enorm gut ausgebaut ist, nochmal 4 Einzel-TIE Fighter dabei stecken. Ne? Kylo and Friends. Ne? 4 TIE Fighter, 1 TIE Fighter, die alles schön wegblocken können. Und ja, ganz klar, das Hauptelement ist dann der Kylo Ren mit Proton-Torpedo, mit allem. Und unterstützt wird er von 4 TIE Fightern.
Mhm.
Kann man auch weiter variieren. Gibt zum Beispiel noch eine Variante, ist aber trotzdem ein ähnliches Konzept. Auch wieder Kylo Ren natürlich mit 3 TIE BAs, und zwar die 3 Dreierpiloten, die generischen.
Mhm.
Diese First Order Provokateur.
Provokateur. Ne?
Ganz nackt, ohne Ausrüstung, ohne alles. Das sind 3 Schiffe mit 3 Angriff. Die mit den 3 Evades vielleicht auch ein bisschen überleben, aber einfach eine große Bedrohung sind, wenn sie auf irgendeinen zufliegen. Auch wieder eine schöne Möglichkeit, um Raum zu kontrollieren oder ähnliches.
Ja. Gut, dann ist halt Kylo dann und nicht ausgerüstet an der Stelle. Ja, dann
in dem Fall nicht. Ja. Nicht viel. Ich glaube, keine Ahnung, was hat er dabei. Ich glaube sogar gar nichts.
Nee, ist auch nur noch ein Punkt über, wenn du die so baust.
Ja. Braucht er ja auch nicht zwingend.
Kann man aber das hört sich jetzt ein bisschen so an. Also du bist dann eher schon ein Schiff, also ein spezielles Schiff und darum so ein bisschen. So ein Mini-Schwarm oder so ein Ansatz von einem Schwarm. Also,
so was ähnliches. Und 4 Freunde, sag ich mal, oder und 3 gute Freunde. Ne, die oder und 5 billige Freunde. Das ist auch okay.
Ja,
ja, kann man auch in andere Fraktionen übertragen, das ganze Konzept. Ich meine, da kann man natürlich Hauptschiffe reinpacken, dann auch, die mehr von, ich sag mal, einem Mini-Schwarm profitieren, der mitfliegt. Beispiel dafür ist eine Liste, die sich momentan recht gut verbreitet hat. Gar nicht so oft gespielt wird, aber immer wieder sich gut schlägt in großen Turnieren. Beim Empain zum Beispiel.
Der Sloan-Schwarm.
Die Decimator, genau. Admiral Chernow mit Sloan an Bord. Oder auch mit, und Darth Vader passt da auch noch wunderbar rein. Und ein Haufen anderer Upgrades mit 4 Academy-Ties.
Mhm.
Auch eine super Kombination. Ich hatte auch was Ähnliches mal gespielt, die Tage gegen dich. Das war auch schön, hat Spaß gemacht. Und zwar
Ach, ja, der Thais
Echo ordentlich ausgerüstet und 4 TIE-Bomber dazu.
Nee, nicht das Silencer, nee, das Silencer, der TIE Phantom.
Ich habe es schon wieder falsch gesagt. TIE Phantom, Echo, ne, der Vierer, Imperiale. Gut ausgerüstet mit Fifth Brother und passiven Sensoren und Crackshot. Und dazu dann 4 TIE-Bomber mit den Annäherungsminen.
Das war böse.
Enorm viel Raum ein mit diesen Annäherungsminen. Das heißt, man kann theoretisch bis zu 8 Minen aufs Feld legen, wenn keiner durchfliegt. Und mit Echo kann man immer noch rundherum tanzen.
Und der Bomber legt die Bomben, diese Minen halt auch mit Banks ab. Das ist halt auch echt gefährlich gewesen. Ja.
Und das Schöne daran ist halt auch, die Zielauswahl für den Gegner, an sich ist es recht klar. Ne? Entweder geht er auf das Hauptschiff oder auf irgendeinen vom generischen Beiwerk in dieser Art Konstellation. Und wenn du merkst, worauf der Gegner sich konzentriert, kann man natürlich entsprechend auch steuern, wenn Bashler mit Echo weiter wegfliegt. Ja? Und den einfach als Köder benutzt, zum Beispiel. Ja. Oder Kylo Ren als Köder nutzt. Und dann den Rest der Staffel die Arbeit machen lässt. All das ist möglich. Ne? Gibt's doch dann, kann man die entsprechende Spielweise dann an die gegnerische Staffel und dessen Aufstellung anpassen.
Das stimmt.
Ja.
Aber das heißt,
kann man dann quer durchziehen durch alle möglichen Staffeln. Gibt's da allerlei lustige Geschichten.
Aber das heißt, du bist schon eher sowas für größere Staffeln. Also nicht, also 2 Schifflisten ist dir nichts.
Oder? Ich habe 2 Schifflisten gespielt auf Turnieren, auf System Opens. Habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit. All das ist alles interessant. Es ist einmal die Frage, ein bisschen persönliche Präferenz natürlich.
Mhm.
Dann natürlich die Chance, mit welcher Art von Liste sehe ich meine besten Chancen? Und wenn man das ähnlich sieht, zwischen 2, ich sag mal, eine Dreierstaffel, eine Zweier oder eine Fünfer, und man sagt, hey, mit all diesen Staffeln habe ich jetzt rein von der Liste her eine ähnliche Chance, das Turnier zu gewinnen. Und dann nimmt man einfach hey, mit der habe ich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Schiffstyp. Dann nehme ich lieber das. Ist nur so eine Idee.
Also, wo man sich mehr wohlfühlt.
Ja, kann man sagen. Falls man, wie gesagt, nicht die Möglichkeit hatte, vorher das alles ausreichend zu üben.
Ja. Ja, gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also, ich weiß ja ungefähr, was du so an Listen teilweise baust und ich habe immer so ein bisschen Angst vor deinen Listen, aber nichtsdestotrotz. Also,
schlimm sind die nicht. Und die sind auch oft gar nicht von mir gebaut, sondern nur von mir geklaut.
Aha. Fremdes was Ball.
Absolut in Ordnung ist, nicht nur, weil ich es mache, sondern weil es viele machen. Man darf sich auch gerne inspirieren lassen von den anderen.
Richtig. Man kann es auch gerne klauen. Also jetzt überleg mal, wie viele Boba-Staffeln haben wir gesehen, nachdem der Timo Rabe hier in England gewonnen hatte? Ey, genau, das war reichlich, ja. Oder wie viele Nantex-Staffeln sehen wir jetzt gerade eben, weil Nantex aktuell gewinnt? Also es ist ja nicht so, es gibt viele Leute, die sagen, Mensch, ich möchte gewinnen und deshalb nehme ich das, was sich einfach aktuell offensichtlich rentiert. Ich bin halt keiner, der das sagt. Ich nehme halt ungern irgendwas, was jetzt viel gespielt wird. Ich baue halt dann lieber irgendwas komplett anderes und versuche halt einfach mein Glück. Ja, ich habe eine Liste gehabt mit 2 TIE Defendern, den Delta Squadron, also den Einer-Piloten, dazu noch ein Lambda-Shuttle mit Imperator drin. Und ich glaube, das war vor der Punkteanpassung, war diese Staffel dann quasi voll. Mittlerweile könntest du bei den Delta Squadrons auch noch sowas wie den Collision Detektor bei beiden reinpacken und den Imperator halt im Shuttle. Das sind 3 Einer. Du kannst aussuchen, wer wann fliegt. Du hast in aller Regel, bist du voll modifiziert danach, weil du wahrscheinlich nicht unbedingt immer am Bumpen bist. Es sei denn, du möchtest das unbedingt. Aber das ist zum Beispiel etwas, habe ich zwar auch schon danach oder auch davor immer mal wieder gesehen, aber es ist nichts, was so den Markt überschwemmt hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, sicherlich. Klar, ist natürlich schon schön, wenn man so seine eigene Liste sich ausdenkt und mit der dann auch noch einen Erfolg hat. Ist natürlich klar, fühlt sich besser an, hat man gleich dann, ich sag mal, doppelte Bestätigung. A, ich habe gewonnen, B, mit einer eigenen Liste.
Richtig.
Aber jein. Ich sag mal so, wenn es eine schöne Liste gibt, die mir gefällt, die gut, von der ich sehe, die ist gut und die gefällt mir, dann ist natürlich am besten.
Ja, sicher, natürlich.
Beispiel jetzt die Nantex-Liste, so 6 Nantex da hinzustellen, würde mir im Leben einfach nicht gefallen. Es würde mir auch keinen Spaß machen. So gut es auch ist, und selbst da, an so einem Punkt, greife ich dann auch zu einer anderen Liste.
Hm.
Ich habe ja viel Republik gespielt die letzte Zeit. Aber momentan zieht es mich da jetzt auch wieder so ein bisschen weg. Und aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Wahrscheinlich zur First Order. Ich bin halt sehr gespannt, was das Xi-Shuttle mit sich bringt. Und ja, wie man damit halt einfach nur die eine oder andere Staffel ein bisschen abrunden kann in der First Order, weil die Art der Staffeln waren bisher ein bisschen einseitig in der First Order für meinen Geschmack.
Ja, es hat halt der klassische Supporter gefehlt in irgendeiner Form. Ja, und ich denke, das wird jetzt richtig gut werden. Auch alleine, ich finde Terex auch ziemlich interessant als Pilot, ja, der dann seine illicit Slots verteilt. Ach so, by the way, wir hatten im letzten Podcast, hatten wir über Agent Terex gesprochen. Und ich hatte dann erwähnt, naja, wie wäre es denn vielleicht sowas wie ein illicit Slot auf ein TIE FO oder TSF zu verteilen, sowas wie die, wie nennt sich das, Rigged Cargo Chute, also dieses genau, mobile Trümmerfeld. Das geht natürlich nicht auf ein TIE FO oder TSF, weil das Rigged Cargo Chute ja ganz klar sagt, Medium Base mindestens. Und
das letztes Mal, glaube ich, gesagt, oder?
Ich glaube nicht. Also ich wurde zumindest darauf hingewiesen, dass es so nicht gehen würde. Und deshalb wollte ich sie an der Stelle zumindest nochmal klargestellt haben. Also sorry dafür, wenn da ein Fehler passiert ist. War einfach nur so eine Überlegung just in dieser Sekunde. Ja, aber von daher, Listenbau ist, ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig. Das ist
ein unerschöpfliches Thema.
Ja, da kannst du.
Das ist aber, also wie gesagt, fürs Turnier ist es immer noch der Gedanke, was ist effizient? Ja. Effizienz ist immer noch wichtig, weil wenn man schafft, ich sag mal, Effizienz pro Punkt, ne, wenn man das maximal ausreizt, hat man in der Theorie eine starke Liste.
Also es gibt ja Leute, die Listen bauen, wie zum Beispiel der Naked Wookie. Ja, mal, nehmen wir mal den als Beispiel, weil er mir gerade auch zuletzt im Kopf geblieben ist mit seinen sechs Republik Y-Wings. Das ist mehr so Schwarm. Das ist
eine Effizienzliste.
Das ist eine super effiziente Liste, weil die macht Löcher, hält, also kleine Löcher, aber dann auch auf Dauer, weil sie halt viel aushält. Das ist super.
Sie schießen entsprechend oft, weil die haben, glaube ich, einen dorsalen Turm drauf alle. Und
die dadurch
hast du einen 180 Grad Feuerwinkel und im Zweifel kannst du auch nochmal drehen.
Da war ich kurz weg.
Du warst kurz weg.
Jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Ja, aber dorsaler Feuerturm, dass du halt deine 180 Grad hast, das ist ganz richtig, genau.
Genau. Und das macht es halt sehr effizient, weil du halt dann sehr, sehr, fast jede Runde hast du einen Schuss mit den Dingern. Einfach weil du so einen riesen Feuerwinkel hast, die sich alle überlappen können bei sechs Schiffen mit 180 Grad. Reine Effizienzliste für mich. Klar, es ist ein Schwarm, weil es viele Schiffe sind, aber es ist einfach eine reine Effizienzliste in meinen Augen.
Ja. Ja.
Genau. Ja. Was hat er nochmal gespielt? Dann hatte man dann die Imperialen Gunboats, Gunships hat er gespielt mal. Das waren auch sechs Stück oder sieben sogar.
Ich glaube, sechs Stück waren es.
Ja. Die haben auch ordentlich viel Hitpoints und zwei Ausweichswürfel. Also sieben Hitpoints je Schiff und zwei Ausweichswürfel. Und diese viele Kanonen war auch sehr,
anstrengend dagegen. War auch sehr, ja, also es war aber auch effizient. Und da merkst du halt einfach dieses klassische, ich hau halt einfach schon auch Masse raus, die halt letztendlich, also wenn du halt sechsmal das gleiche Schiff hast, dann kannst du natürlich nach und nach ein Schiff nach dem anderen irgendwo wegmachen. Aber du hast halt bei einer gemischten Liste, wo du dann vielleicht so ein zentrales Schiff hast, hast du meistens halt eher so ein Primärziel, was du als Gegner anfliegst. Wo du sagst, das ist mein Ziel, wenn ich den platt habe, habe ich schon die Hälfte der 200 Punkte, dann bin ich safe. Aber wenn du halt sechs Schiffe hast, die alle irgendwie das gleiche kosten und du überall nur so einen Schaden drauf klopfst und deshalb ist ja diese Effizienz von so einer Liste unglaublich gut.
Ja, ja, klar. Und die einzige Chance dagegen, die man hat, ist natürlich dann entsprechend das Feuer zu konzentrieren, dass man einmal ein Ziel angeschossen hat, dass man dran bleibt. Gut, der Gegner denkt natürlich auch mit, wenn er spielt. Und
sollte er, ja.
Dass er dann dieses angeschlagene Schiff dir entzieht, ne? Und dir ein anderes Schiff, das noch voll ist, vor die Flinte stellt, damit du möglichst das andere Schiff nicht abräumen kannst oder, ne? Oder keine halben Punkte bekommst, je nachdem. So funktioniert so eine Effizienzliste.
Ja. Ja, also es gibt ja.
TIE FOs, acht Stück. Fertig. Ohne Upgrade sind 200 Punkte.
TIE FOs, acht Stück. Ja, doch, ja, das ist auch, ja,
ist,
auch
nicht ist ohne. Super spannend, ne? Ich meine, es ist ein viel Würfelglück dann ein bisschen dabei, weil viel mehr wie ein Fokus hat man nicht. Aber nichtsdestotrotz, andererseits, die Dinge haben auch Zielerfassungen für den Notfall.
Was ich letztens sehr, sehr spannend fand, ich habe gegen die Staffel selber auch schon verloren, aber die hat mir so ich fand die irgendwie super, super interessant. Das war eine Scum-Staffel, die wurde vom Catch gebaut, kennen ja die meisten auch. Der hatte dann Torani Kulda im M12L Kemogila-Jäger drin. Der hatte zwei Quadjumper mit Anker und mit Suvio und zwei M3As, einmal den Kartell-Raumfahrer und einmal Sunny Bounder. Und der Knaller war halt einfach, wie er Torani, also ich meine, Torani gespielt hat. Hat jetzt schon das zweite oder das dritte Match so geschafft, dass er einen Gegner mit einem Schuss zwei Schiffe weggeschossen hat, weil ja Torani diese super Bullseye-Fähigkeit hat, dass du halt, wenn du einen Angriff durchführst, jeder Gegner in deinem Bullseye einen normalen Schaden erhält, sei denn, er legt einen grünen Marker ab. Und ich finde diese so Staffeln auch einfach spannend, die so komplett gegen jeden Strom fliegen, weil du halt nichts drin hast, wo du sagst, das siehst du überall, das hast du irgendwie gefühlt immer. Nein, das ist so, ja, gut, das ist so.
Irgendwann kommt halt der Punkt, wo sich jemand die neue Staffel ausdenkt.
Richtig, und das entdeckt. Natürlich.
Und das ist halt einfach nochmal ein Vorteil, wenn du eine starke Staffel findest oder die Zeit machst, das herausnimmst, die Zeit nimmst, das herauszufinden, wird es natürlich entsprechend belohnt.
Ja, richtig.
Aber das heißt,
die war nicht super.
Was super Exotisches ist oder so.
Oh, wobei,
also, wieder mal entdeckt.
Und das ist ja okay. Ja, wobei in dem Moment, wo sie erst entdeckt wird, ist sie ja exotisch, weil die meisten ja eher so dann was anderes spielen und dann sagst du, ach, guck mal, der hat was ganz anderes hier. Wer spielt denn Anker platt im Quadjumper? Gibt's halt auch seltener eher. Also ich fand das auf jeden Fall ziemlich interessant.
Momentan ist auch so eine Zeit, es wird mehr probiert.
Ja,
weil klar. Weil alle spielen online, die Leute gehen nicht vor Ort, man muss die Modelle nicht gekauft haben.
Richtig,
großartig. Man spielt einen Tabletop-Simulator und spielt dann all die Listen mal, die man normalerweise nicht spielen würde, weil man die Modelle nicht hat, sondern wenn, dann würde man sich vielleicht leihen, aber das ist ja auch wieder mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und von daher, ja, sieht man momentan sehr viel neue Listen auch.
Was ich halt
schneller auch neue Listen wie früher.
Was ich unglaublich cool finde. Also da kann man ja sagen, was man will. Da ist die Sache rund um Tabletop Simulator oder auch die anderen Online-Möglichkeiten ist unglaublich gut, weil du halt wirklich mal andere Staffeln ausprobieren kannst. Und dann kannst du im Endeffekt immer noch sagen, Mensch, diese Staffel gefällt mir gut. Jetzt kaufe ich mir die Schiffe auch, die ich jetzt noch
kaufe. Jetzt kaufe ich mir 6 Nantex.
Richtig. Ja, du wirst, ich will nicht wissen.
Nein, ich kaufe mir keine 6 Nantex.
Nein, du nicht, ich mir auch nicht. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute 6 Nantex jetzt gekauft oder zumindest 5 weitere gekauft haben. Einen habe ich auch hier, aber der ist einfach nur da, damit er meine Krawatte schön hält, weißt du?
Ja, nee, geht mir aber ähnlich. Aber also ich sag mal so, die 6 Nantex ist halt die Frage, hätten wir die gesehen oder so oft gesehen, wenn wir einen normalen Turnierbetrieb hätten. Wahrscheinlich
nicht. Nein, eben
wahrscheinlich nicht so oft. Könnte sein, dass irgendwo aufgetaucht wäre, vielleicht auch gewonnen hätte, aber ich weiß nicht, ob die Leute es nachgemacht hätten. Zumindest nicht so sehr wie jetzt. Weil es waren jetzt 2 von den großen Turnieren schon gewesen, Online-Turnieren, und in beiden sehr, sehr viele Nantex jetzt mittlerweile.
Ja. Aber gut, da, ich denke, das ist auch so eine Sache, da haben so viele auch schon drüber gesprochen, über diese Nantex-Geschichte. Das ist einfach auch, das ist irgendwann auch ausgelutscht, das Thema. Ich glaube einfach, es wird mit Sicherheit auch irgendwann vorbei sein. Spätestens, wenn die nächsten Punkte kommen, wird das Thema auch wieder vom Tisch sein. Und ja, und selbst wenn nicht, dann wird es da auch irgendwann eine Konterliste gegen geben. Einfach nur, weil es so ist.
Also Konter an sich gibt es ja. Ist jetzt nicht so ein Hexenwerk, das funktioniert. Aber der Konter muss halt nur schaffen, sich gegen das restliche Feld auch durchzusetzen.
Ein effizienter Konter, ja. Das ist halt so, dass er
muss. Die Leute
halt
müssen auch lernen, da erst lernen, dagegen zu spielen. Das kommt
ja
auch
hinzu. Ja,
nicht nur die Liste muss stimmen, sondern muss auch wissen, wie greife ich dieses Ding an. Ne?
Mhm.
Ich meine, an sich ist dieser Schwarm hat seine Stärken auf jeden Fall. Ne? Er hat 270 Grad Feuerwinkel, stimmt das? Ja, 270 Grad Feuerwinkel ist auch toll. Das sind aber auch keine 360 Grad. Also sprich, auch da kann man dahinter kommen. Die Dinge haben keine K-Turns, keine Wenden. Man kann dagegen gewinnen. Ist mit Sicherheit nicht leicht. Aber auch das wird passieren.
Ja, sicher. Wie gesagt, also gerade das, es wird einfach jetzt momentlang so sein, die Leute werden spielen. Vor allem, was halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist ja auch die Sache der Zeit bei so einem Spiel. Weil wenn du 6 Schiffe, unabhängig davon, wie viele es sind, händisch bewegen musst, ist das was anderes, als wenn der Computer das für dich macht. Das heißt, genau. Es werden viele Spiele auch einfach über die Zeit von jemand anderem gewonnen werden können. Ja, also vom Gegner. Ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, den man vielleicht einfach nochmal im Hinterkopf behalten sollte.
Ja, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Absolut, hast du recht. Weil wenn man 6 Schiffe rückt, auch wenn es 6 gleiche sind, sprich die Planung dadurch ein bisschen erleichtert wird, dennoch, man muss die alle bewegen. Aufdecken, ja. Schablone anlegen, hinstellen, Token dabei legen oder umpositionieren nochmal. All das muss gemacht werden. Und wenn man es dann nicht schafft, eine der entsprechenden Zeit genug Schaden zu machen, hat man verloren.
Richtig. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Punkt, der jetzt beim Online-Spiel einfach sehr stark in Vergessenheit gerät. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit viele, die schon auch sich darüber Gedanken gemacht haben, aber nichtsdestotrotz, gerade bei solchen Staffeln, alle, die jetzt aktuell so ein bisschen die Angst haben, dass man in Zukunft dagegen gar nicht mehr gewinnen kann, doch, man kann, und zwar einfach auch aus solchen Situationen raus. Und ich glaube, auch das echte Spiel ist immer noch mal so ein bisschen unsauberer. Das heißt, dann landest du vielleicht auch eher mal mit einem minimalen Äckelchen irgendwo auf dem Stein, ja, weil du es halt vielleicht dann nicht so perfekt angelegt hast. Kann passieren, ist halt einfach so. Also ich glaube, das wird jetzt, oder ist es jetzt für den Moment, ist das ein Thema, ja, es ist ganz, ganz schlimm, aber es wird auch wieder besser werden.
Genau, das geht auch vorbei.
Genau. Gut, jetzt sind wir zwar ein bisschen so vom Listenbau abgekommen, aber ich glaube, was wir sagen wollten, haben wir gesagt, also einen perfekten Weg gibt es nicht. Jeder sollte seine Liste bauen, wie er sich auch damit zurechtfindet, wie er sich damit auch gut fühlt. Und natürlich einfach zu dem Gedanken, will ich damit ein Turnier gewinnen oder will ich Casual spielen? Wenn ich Casual spielen will, will ich vielleicht auch gewinnen. Aber dann ist es halt keine Liste, die 6 Runden lang durchhalten muss oder 7, 8 Runden, sondern vielleicht einfach nur mal einen Abend bei 2 Spielen. Dann ist das einfach etwas, das kann im Endeffekt gut sein. Es muss aber nicht unbedingt gut sein. Auf Turnieren sollte natürlich eine Liste standhalten. Und ich weiß, mein erstes Turnier mit 2.0 oder unser erstes großes Turnier, die System Open in Hannover war das gewesen. Da bin ich ja auch mit meinem Inferno-Schwarm, mit Hole Runner und einem einer TIE Fighter hin. Habe ich kaum gesehen, also eins Boma schon, aber vielleicht dann auch ein bisschen anders ausgestattet. Ich habe mich damit wohlgefühlt, ich bin damit auch nicht weit gekommen, aber ich habe Spaß gehabt auch dran. Und das war am Ende aber auch für den Kopf natürlich unglaublich, unglaublich schlimm, 6 Schiffe als zu bewegen. Naja, gut, aber das ist einfach so eine Liste, die macht mir heute noch Spaß. Die spiele ich heute einfach noch gern, weil ich den Inferno-Schwarm auch einfach mag. Deshalb, darum würde ich immer wieder eine Liste bauen, um diesen Inferno-Schwarm drumherum. Und gerade wenn jetzt diese neue Upgrade-Karte kommt, für TIE Fighter, die mit dem V-Wing von der Republik kommt. Weißt du, welche ich meine?
Diese Elite-Fertigkeit.
Ist das Elite?
Ja. Genau, Fassrolle oder Schub. Nee, Fassrolle nach einem roten Manöver.
Genau, dieses Iron Limiter Override.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant für die imperialen Staffeln.
Definitiv. Also für alle, die mit Thai anfangen. Das ist auch wichtig. Thai. Ja, cool. Aber
Reaper.
Genau. Wenn ihr, die ihr das jetzt hört, irgendwo sagt, Mensch, coole Idee oder lasst doch mal da im Detail nochmal drüber sprechen, dann lasst uns das wissen. Wir haben jetzt einfach mal den Wunsch mal mit aufgenommen, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir Listen bauen, was unser Ziel ist bei einem Listenbau oder wie wir überhaupt auf eine Idee dazu kommen, was zu bauen. Wie gesagt, der eine macht das halt, weil er sagt, er will was gewinnen, der andere möchte vielleicht einfach ein Schiff in seiner Liste mit drin haben und baut darum irgendwas. Das ist also immer unterschiedlich. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, wenn ihr andere Meinungen dazu habt oder wenn ihr einfach sagt, Mensch, guck mal, so mache ich das, lasst uns das gerne wissen. Facebook, Instagram, das sind so die üblichen Möglichkeiten. Sagt uns gerne Bescheid. Oder?
Ganz genau.
Ganz genau.
Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau. Vielleicht das nächste Mal schon mit Punkten wäre natürlich schön und vielleicht auch mit einem Newsartikel zum Type Root und zu den Heralds of the Hope.
Heralds of Hope.
Genau, das wäre natürlich, wenn die wirklich im Oktober kommen, sollten sie bald mal einen Newsartikel bringen. Ich bin auch da sehr freudig, was da passiert. Nein, ich wollte es nicht sagen. Also in diesem Sinne, René, war mir wieder ein Fest. Ihr Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche und bis ganz bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.